Es geht los, Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinot Talks.
Es ist 1996. Weil ich weiß nicht, wie geht's weiter? Meine Freundin ist weg und bräunt sich an der Südsee. Ich konnte das mal in- und auswendig, das ist traurig. Jetzt wollte ich mal einen ganz coolen Start machen, habe ich völlig verkackt. Balthasar, rette mich, Balthasar. Ja, du bist einfach nutzlos.
Bei 1996 war ich jetzt bei You Reach the Mailbox of Gina Linetti, but I won't answer it because it's not 1998.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du redest, aber du bist ein Weirdo, wenn ich das sagen darf.
Brooklyn Nine-Nine, Alter.
Ja. So, alles vorbereitet. Mein schönen Zettel, worauf ich immer meine Themen notiere, liegt bereit. Ich bin ja alte Schule. Und ich würde sagen, Balthasar, wir hauen jetzt einfach einen geilen Podcast raus, der nicht länger wird als anderthalb Stunden, weil ich hab die Schnauze voll, dass wir immer länger werden. Und ich habe mir vorgenommen, wenn wir den Podcast teilen, werden wir nicht länger. Das ist einfach nicht zu leisten, was du ja mir abverlangst.
Diese Woche wirst du sowieso länger, weil als ob du nur eine halbe Stunde lang mit Mpox redest am Donnerstag.
Da hast du absolut recht, ja. Ne? So, ich muss ganz kurz eine Antwort auf Twitter tippen, die mich ziemlich triggert. Ich rede gleich darüber. Du musst jetzt mal eben. Erzähl mal, was diese Woche dir Schönes passiert ist. Erzähl mal einen Schrank aus deinem Lesen und ich muss mal ganz kurz was twittern.
Ja, schön ist nix. Ich saß seit Freitag an einer Abgabe für heute, die ich vor jetzt ungefähr einer Stunde dann auch mal eingereicht habe. Dementsprechend habe ich heute ungefähr 5 Stunden geschlafen, 2 Energies Intus, das kann nur ein guter Podcast werden. Und bin wahnsinnig froh, nach diesem Podcast irgendetwas anderes als politische Soziologie zu machen.
Das verstehe ich. Ich würde jetzt auch gerne einen Energy Drink trinken. Das Problem ist nur, ich muss in 2 Stunden in die Haier und dann werde ich wahrscheinlich nicht schlafen können. Aber theoretisch hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe es gerade schon in den Balthasar im Vorfeld erzählt, weil ich mich da irgendwie drüber gefreut habe und weil es ganz frisch hier reinkommt. Ja, wir sind sowas von aktuell hier in diesem Podcast. Der Mandalorian, eine meiner absoluten Lieblingsserien, ist gerade 15 Mal für den Emmy nominiert worden in 15 verschiedenen Kategorien. Und man denkt ja immer so bei Star Wars, denkt man immer so, was weiß ich, Special Effects und was weiß ich, die best Editing und beste Sound und so Nebenkategorien. Aber nicht nur, bei 15 Nominierungen geht das auch wohl gar nicht. Unter anderem ist Giancarlo Esposito, ihr kennt ihn vielleicht noch, das ist der Oberbösewicht aus Breaking Bad, der jetzt auch in meinem Far Cry den Oberbösewicht spielt. Und der spielt auch in Mandalorian spielt irgendwie immer den Oberbösewicht. Er spielt nämlich Moff Gideon. Wenn ihr euch erinnert, das ist der Typ, der am Ende auf dem Schiff steht mit diesem speziellen, seltenen, historischen Lichtschwert. Ohne hier groß was zu spoilern. Der ist nominiert für die beste Nebenrolle in einer Dramaserie. Und Taika Waititi, falls ihr euch fragt, Krömer, was laberst du? Der Typ hat gerade den Oscar gekriegt für die Regie in, wie hieß der Film, das weißt du?
Was hier? Jojo Rabbit?
Genau. Also von diesem Jungen irgendwie, dessen imaginärer Freund Adolf Hitler ist.
Genau, tatsächlich hat er nicht nur Regie geführt, sondern er war, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch Adolf Hitler.
Genau. Und, aber er hat den Oscar für die Regie gekriegt, glaube ich.
Genau, aber ja. Vielleicht den Leuten bekannt, weil er der Regisseur für Thor Ragnarok war.
Der ist sowieso ein ziemlich geiler Regisseur und ja. Regisseur. Und Thor Ragnaros war ein super Film, fand ich. Ja. Ich mag den Typen und ich mag seine Art. Und ich meine, jemand, der irgendwie so Superheldenfilme dreht und dann einfach mal irgendwie ganz kurz was anderes macht, irgendwie seinen eigenen Traum hatte. Ich habe da Interviews nach Jojo Rabbit gelesen, das ist irgendwie so ein Projekt, was er seit Jahren mit sich rumgetragen hat und wo er Bock drauf hatte. Und damit räumt er mal eben Oscar ab. Der ist jetzt nominiert für Mandalorian. Für die Kategorie Outstanding Character Voice Over Performance. Das heißt, keine Ahnung, ein Schauspieler, der quasi einer virtuellen Figur, einer nicht realen Figur, seine Stimme leiht. Kann das Animationsfilm oft so. Und Taika Waititi hat nämlich IG-11 oder IG-11 die Stimme gegeben. Das war der Roboter in der Serie. Das wusste ich auch nicht, dass er im Original die Stimme spricht. Und ich glaube, der hat sogar bei einigen Folgen, glaube ich, sogar Regie geführt. War es nur 1 oder 2? Es gab ja diese Doku darüber. Total verdient, finde ich. Eine der besten Serien irgendwie des letzten Jahres. Ich bin The Child-Fanboy, das weiß jeder. Ich habe mir sogar diese neue 1:1-Figur da bestellt von Sideshow. Heißt die Sideshow, diese mega Figuren machen? Ja, ich habe sie auf meinem Blog oft gesehen. Diese, es gibt ja jetzt irgendwie eine Baby Yoda / The Child Figur von denen. Ich meine, es ist Sideshow. Und die machen halt diese wahnsinnigen Figuren. Und das ist halt Größe 1:1 und sieht unglaublich gut aus. Und als announced wurde, dass es die geben wird, habe ich die eigentlich zuerst bei diesem, heißt es Sideshow, ich meine ja, bestellt. Aber da kam dann wieder so viel Einfuhrgebühren und Zoll und so weiter drauf. Hat mir zu einem Community-Mitglied verlinkt, dass auch ein deutscher Shop das anbietet, die Figur. Und da habe ich es pre-ordert, ganz am Anfang des Jahres schon. Und ich freue mich wirklich so wie ein kleines Kind auf diese Figur. Es wird ein richtig geiler Winter oder Herbst dieses Jahr, weil die Figur ist, glaube ich, auf Dezember angekündigt worden, dass ich im Dezember kriegen soll. Und dann ungefähr soll ja auch irgendwie die neue Mandalorian-Staffel kommen. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, die neben Atta zu stellen, die Figur. Das ist eine nette Kombination. Ja, also ich glaube, mein Nerd-Sinn hat selten mehr getingelt, als ich irgendwie die Baby Yoda-Figur gesehen hat, weil sie einfach original so aussieht wie die Puppe, also in der Serie. Ja, ich bin ein Fanboy, ich sammle die Funko-Figuren. Das Schlimme ist, immer wenn ich denke, ich habe alle, erfahre ich durch irgendeinen blöden Zufall irgendwie, dass es eine neue irgendwie Special-Dings gibt. Jetzt hat irgendwie Topic gerade eine neue Child-Figur rausgebracht, also eine neue Baby-Yoda-Figur, die genauso aussieht wie die, die jeder kennt, auch die jeder hat. Nur, dass er die Augen zu hat und irgendwie so die Macht gerade beschwört. Muss ich natürlich haben. Das Problem ist nur, dass wieder diese Figur, die du nicht in Deutschland kriegst. Das ist halt Topic USA exklusiv. Das muss man über eBay bestellen. Das wird dann mal ein bisschen teurer, aber gut. Es ist ja, ja, ich glaube, dass ehrlich gesagt meine Funko-Sammlung mittlerweile richtig viel Asche wert ist. Weil es wenig Figuren gibt, die ich gekauft habe, die keine Wertsteigerung erfahren haben. Meine Game of Thrones-Sammlung ist, glaube ich, richtig viel Asche wert. Und ja, ich habe bisher alle Mandalorian-Figuren, die es gibt. Und ich weiß nicht, ob ich das durchziehen werde, aber ich habe jetzt schon wirklich alle meine 4 Regale in 2 Reihen. Mir geht langsam der Platz aus irgendwie. Ich war in der Versuchung, es gibt jetzt gerade wieder so eine virtuelle Funko-Messe und da gibt es so viele geile Figuren. Ich bin echt stolz auf mich, weil ich es wirklich geschafft habe, einfach auch aus Platzgründen, dass ich gesagt habe, okay, das funktioniert so nicht mehr. Game of Thrones gibt es ja zum Glück keine neuen Figuren. Da habe ich auch alles, was ich will oder was es am Ende gab. Aber ja, ich bin jetzt wirklich, habe nichts anderes mehr, außer irgendwie Mandalorian, ein bisschen Stranger Things. Und Game of Thrones. Alles andere ist jetzt in der zweiten Reihe oder verschenkt oder verkauft. Zum Beispiel, ich habe irgendwie zum Abschied meinen Schülern irgendwie die, wir haben dieses Classcraft und die Führerin haben dann von mir die Fortnite-Funkos gekriegt, haben sich kaputt gefreut. Von daher werde ich die jetzt nach und nach verschenken.
Ja, vor ein paar Wochen hat ja jemand mal im Stream gesagt, irgendwie, oh, ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr dabei, ist aber cool zu sehen, dass du von deinem Studio in den Funko-Store gezogen bist.
Bei dir?
Nee, bei dir.
Achso. Wer hat das gesagt?
Ich hab keine Ahnung.
Einer war im Stream, echt?
Ja.
Da hab ich gar nicht mitgekriegt, ja. Ja, es ist ein bisschen nerdig irgendwie. Ich weiß noch, als wir eingezogen sind und meine Freundin ihren Tanten, Mädels, Freundinnen, wie man das auch immer nennen will, irgendwie hier dir das Haus gezeigt hat und die hier reinkamen und alle so ein bisschen die Augen verdreht haben. Aber es gibt halt einfach Sachen, für die schämt man sich nicht irgendwie. Und ich schäme mich halt einfach nicht dafür, ein Nerd zu sein. Und mir ist es halt total egal, was da irgendwelche Tussis drüber denken irgendwie. So dieses, ja, aber Mann, ich werde ja nun in 4 Wochen werde ich ja nun irgendwie 46. Und ja, ich meine, der 46 ist, darf doch keine. Meine Freundin sagt mal Puppen dazu. Das triggert mich immer so, Puppen. Puppen beinahe sagt. Das wären Puppen. Und jemand, der 46 ist, darf keine Puppen mehr sammeln. Und es ist mir so scheißegal. Natürlich gibt es auch immer irgendwelche Trolle in den Comments, die dann mal sagen, haha, du in deinem Alter und du sollst dich schämen und das ist so lächerlich. Es ist mir so scheißegal, was andere darüber sagen. Und ihr könnt 5-mal die Augen verdrehen. Ich liebe das so, diese Figuren zu sammeln. Und das lasse ich mir auch von keinem Menschen und keinen gesellschaftlichen Zwängen oder was ein 46-jähriger Mann darf oder nicht kaputt machen. So, von daher ist es mir so scheißegal, weil ich mich so darauf freue. Oh, übrigens, es gibt auch zu der zweiten Staffel The Boys Figuren jetzt, ne?
Wie sehr musst du widerstehen, zuzuschlagen?
Sehr gut, gute Frage. Genau das hätte ich auch gerade, also hättest du jetzt nicht diese sensationelle Frage gestellt, hätte ich das von mir aus gesagt. Muss ich mich sehr, weil ich diese auch sehr, sehr cool finde. Aber die Figuren der ersten Staffel von The Boys, oder zumindest die ersten Figuren, die jetzt released werden von Funko, sind nicht schön. Die wirken sehr rausgepresst, so von wegen, wir müssen irgendwas jetzt machen, weil die Serie mega erfolgreich ist, so und den Hype mitnehmen. Das war bei Mandalorian auch so. Da gab es irgendwie 4-5 Folgen, bevor die Sache rauskam. Und dann schlug das Ding so ein und haben sie rausgedrückt wie sonst was. Aber die waren dann, also die neueren sind wirklich alle gut. Von daher.
Das passiert öfters, oder? Also ich hab absolut keine Ahnung davon. Ich höre das von dir auch irgendwie, ich glaube bei Stranger Things. Bei der zweiten Staffel hat es, glaube ich, irgendwie auch so gesagt, dass die ersten richtig kacke ausgesehen hätten und es dann wurde bei Game of Thrones,
glaube ich, auch. Ja, ich erinnere nur an die zweite Stranger Things Staffel mit den Ghostbustern-Figuren. Also die haben sie alle umgesetzt, die habe ich auch noch hier stehen, sogar in der ersten Reihe. Die Jungs irgendwie als Ghostbuster. Also ja, es ist aber Funko immer so. Das Problem ist, die machen auch so viel. Und du kannst wahrscheinlich einfach nicht bei jede Figur so 100 Blut, Liebe und Herzblut reinknallen. Aber spätestens, wenn die Serie dann richtig erfolgreich sind und die ihre Scheiße verkaufen, dann geht's halt ab, ne? Von daher warte ich bei, ich habe einfach keinen Platz mehr, ich kann nicht auch noch anfangen, also ich muss hier wirklich anbauen. Ich weiß echt nicht mehr wohin. Ich brauche nur entweder noch Regale oder ein Wunder oder ich muss irgendwie die ganzen Marvel-Sachen oder so verkaufen, ne? Also Game of Thrones werde ich nie verkaufen, niemals. Also vielleicht ist das meine Rente irgendwie später. Die werde ich auch nicht verkaufen, ne? Also dieses irgendwie, ja, wann verkaufst du denn mal und so weiter. Also es ist genauso, als würde man von mir verlangen, mein Resin Arthas zu verkaufen, ne? Diese Mega Warcraft Statue irgendwie. Der hat mich in den letzten 10 Jahren, glaube ich, überall hin begleitet. Der stand im Studio irgendwie, der war in all meinen Büros. Und zweitens kannst du diese Figur nicht mehr kaufen. Ich habe sie auch nirgendwo bei eBay über Monate gesehen. Die hat damals, ich habe die noch so billig geschossen, weil das so ein Ladenhüter war in den Shops damals, weil die halt einfach so teuer war für damalige Verhältnisse. So eine Nerdfigur für 350 Euro hat keiner gekauft. Und irgendwie, ich habe die, ich will nicht sagen, in so einem Ausverkauf gekriegt, aber ich habe, glaube ich, 250 nur für bezahlt. Das muss ich mal vorstellen, ne? Und jetzt werde ich in jedem zweiten Stream gefragt, was die Figur kostet irgendwie und wo man die kriegt und so weiter. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Wertsteigerung bei dieser Figur, ob die jetzt eingepackt ist oder nicht, enorm ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich die verkaufen würde, könnte ich wahrscheinlich einen Tausender dafür aufrufen.
Ist das so praktisch, mal sowas im Regal zu haben, wenn du genau weißt, wenn du mal eine Niere brauchst.
Ja, eine kleine Niere dann, aber für 1000. Aber ich glaube, dass das einfach noch weiter steigen wird, weil diese Figur, also ich finde die Illidan-Figur mega und ich finde die Arthas-Figur mega. Das sind meine beiden Lieblingsfiguren. Ja gut, ich habe ja nur Sylvanas. Aber wer weiß, was das... Gut, Illidan kannst du ja immer noch kaufen, ne? Aber spätestens, wenn du sie nicht mehr kaufen kannst, ist halt die Wertsteigerung einfach grandios, ne? Und ich erzähle ja immer, ich muss mal wieder ein Funko-Video machen, auch wenn die Community nicht so interessiert. Aber einfach mal nur dokumentieren, einfach mal zeigen. Pass auf, diese Figur habe ich da und dann gekauft für so und so viel und jetzt ist die so und so viel wert, ne? Ich habe so viele Figuren, die ich für 8 Euro oder so gekauft habe, die jetzt irgendwie jetzt schon über 50 wert sind. Und die steigen ja weiter, das ist ja das Gute. Das ist ja, wenn du die eingepackt lässt... Ich habe super viele seltene Figuren, die ich günstig geschossen habe. Das ist auch das Geile am Sammeln. Das wird jeder da draußen, der in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form sammelt, nachvollziehen können. Sich nicht nur, also nicht nur die Figuren sich zu kaufen, sich hinzustellen, sondern dieses, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, dieses eBay durchsuchen, gucken, gibt's da mal so irgendeine seltene Figur, die gerade irgendwo im Angebot ist, so zu checken, gibt's irgendwelche Figuren, von denen ich nichts weiß. Und wie komme ich da jetzt am günstigsten ran und wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis noch hoch oder runter geht? Das macht es halt. Und jeder Sammler da draußen kann das nachvollziehen. Da leuchtet richtig meine Augen, wenn ich das erzähle. Ja?
Ich kann das nachvollziehen, weil ich kenne das aus meiner Kindheit, wo man halt irgendwie immer wahnsinnig auf dem Laufenden war. Bei mir waren es Yu-Gi-Oh!-Karten. Was sind meine Yu-Gi-Oh!-Karten?
Ja, ist quasi genau dasselbe. Genau dasselbe. Dann zu gucken irgendwie ständig, wenn du mal Zeit hast, einfach mal über zu gucken... Einfach nur die Stichpunkte einzugeben, irgendwie, wenn du dich ein bisschen auskennst, weißt du auch, was du suchen musst. Und dann irgendwie besonders günstig zuzuschlagen oder ja. Normalerweise ist es wie Aktienhandel, ne? Dann irgendwie teurer wieder verkaufen, aber ich will ja nicht verkaufen. Das ist ja wie mit den Lego-Sachen,
Genau.
Du willst es verkaufen, genau, wenn es unglaublich viel Geld ist.
Ja. Ja, man hat die Preise in der Hand, aber man will eigentlich nicht. Zum Beispiel mein Bruder hat noch, als das Pokémon-Kartenspiel ganz neu rauskam, der hat noch alle 3 voll entwickelten Starter-Pokémon in Holo erste Generation in super Top-Condition. Ich glaube, jeder davon ist irgendwie so 120, 150 wert oder so.
Der ist halt mehr nicht? Hält man noch so 10 Jahre, dann ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
Ja, genau, das Ding ist bei denen halt, dass die wirklich nur noch für Sammler attraktiv sind, weil du halt im Kartenspiel nicht mehr benutzen kannst. Aber er ist halt auch so, dass die immer so, ja, ist cool zu wissen, dass sie so viel wert sind, aber...
Das Gute ist, man muss sie auch nicht verkaufen. Man muss es ja nicht. Ja. So, das ist ja das Geil. Man kann sie behalten und irgendwann, wenn man sagt, okay, jetzt kann ich sie verkaufen irgendwie, wenn sie dann, was weiß ich, was wert sind. Und das ist, auch wenn meine Freundin mich immer belächelt dafür, das ist eine Wertanlage. Das ist eine Wertanlage. Wenn du so eine Mega-Funko-Sammlung immer verkaufst, wollen wir mal gucken irgendwie, wer zuletzt lacht. Und wenn nicht, ist es auch scheißegal, weil es macht mir unfassbar viel Freude, die zu sammeln. So, und wie gesagt, es gibt so viele Leute, die es nicht verstehen können. Und diese gesellschaftlichen Normen irgendwie, was jemand, der 46, also ich bin ja noch nicht 46, ich werde erst in einem Monat, aber was jemand dann darf und was nicht und was seines Alters angemessen und was nicht ist, ist eine Farce. Und das hat mich auch nie interessiert, ganz im Gegenteil. Ich finde eigentlich Leute cool, die sagen, I don't give a fuck, ich mache das, was mir Freude bereitet im Leben. Und mir ist das so scheißegal, ob irgendwelche Tussis oder irgendwelche Trolle oder sonst wer irgendwie darüber lächelt. Ist mir scheißegal. So, beinahe sei, jetzt habe ich wieder irgendwie ordentlich was rausgehauen. Ich hab eine lange Nacht vor mir eigentlich noch. Ich muss morgen wieder, ja, nicht so früh hoch, aber so um 9 aufstehen. Und ja, das wird wieder also darauf hinauslaufen, dass ich nur 4-5 Stunden Schlaf haben werde. Weil irgendwie, ich habe heute so viel gefilmt und ich werde gleich noch den ersten Hamburg-Vlog schneiden. Mal gucken, ob ich noch schaffe, den morgen rauszupressen. Er ist ein bisschen kurz, aber ganz nett. Ich habe, ich sag das mal für die Community schon mal, ich glaube, dass dich das auch interessiert wird. Ich habe in der letzten Woche, ich wollte den ersten Hamburg-Vlog ja eigentlich schon letzte Woche raushauen. Und ich habe super viele Sachen gemacht in Hamburg, aber bei vielen habe ich einfach so das Gefühl gehabt, dass es nicht angemessen ist, dass ich jetzt hier irgendwie filme. Wie zum Beispiel das Community-Treffen, das war so nett und ich glaube, dass da auch ein paar irgendwie keinen Bock hatten, gefilmt zu werden. Und außerdem, was willst
du? Hast du das schon erzählt?
Bitte?
Hast du das nicht Sonntag schon erzählt?
Ja, es kann sein, dass ich das erzählt habe. Aber darauf will ich auch gar nicht hinaus. Es geht nur darum, okay, dass der Vlog halt inhaltlich jetzt der erste irgendwie nicht so interessant ist, weil ich einfach nur irgendwie mein Brot zeige, irgendwie so das Konzept ein bisschen erkläre, irgendwie meinen Chef vorstelle und so ein paar Sachen aus Hamburg zeige oder auch irgendwie so ein paar coole Shots habe. Genau das, was ich weiß nicht, ob ich Sonntag, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren, ob ich Sonntag, oder das ist halt das Problem, wenn du 2 Podcasts hast. Ich habe es irgendwann erzählt. Aber das Ding ist, ich glaube, ich habe am Sonntag auch erzählt, dass ich so ein bisschen Klinken polieren will übers Wochenende. Das habe ich gemacht und da sind ein paar coole Sachen rausgekommen, weil ich habe wirklich einfach geguckt, irgendwas interessiert mich, was kann ich in Hamburg machen, was ist in der Nähe von meinem Büro und so weiter. Und da waren so geile Sachen, aber das ist halt das Geile an Hamburg, dass, ja, also es ist schwierig, dieses, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, so Casey Neistat, einfach die Kamera mitnehmen, irgendwie einfach irgendwo draufhalten. Das funktioniert in Deutschland nicht, das funktioniert in keiner Stadt und in Hamburg auch nicht. Die Leute sind empfindlich, die sind pisst. Und auch diese in Sachen irgendwie, ich will gefilmt werden, ist das Glas immer halb leer. Keiner will gefilmt werden. Es ist einfach so. Aber okay, dann habe ich gesagt, okay, dann wird's halt nicht so spontan, aber dann versuche ich irgendwie einfach interessante Leute. Ich habe so coole Sachen gefunden. Zum Beispiel ist in Hamburg ein geiles CGI-Studio. Wusste ich nicht. Die machen für super viele bekannte Werbespots, machen die CGI-Sachen. Zum Beispiel diese, nur mal so als Beispiel, wenn man auf die Homepage geht, sieht man das. Diese, es ist Rama, diese Figur, diese tanzende Margarine-Figur ist von denen. Wenn du die siehst, sagst du sofort, ach, die kenne ich, kennt jeder. So, leider haben die noch nicht geantwortet, ist echt schade, weil das würde ich echt cool finden, da mal über die Schulter zu gucken. Ist nur ein Beispiel, was ich alles angeschrieben habe. Ich habe bestimmt 20 Personen, Läden, Institutionen angeschrieben, unter anderem Tattoo-Studio. Ich habe ja dieses Tribal auf dem linken Oberarm, was ich schon lange machen lassen will irgendwie. Die haben sofort geantwortet, haben gesagt, klingt super cool, kommt doch einfach mal vorbei, wir besprechen das. Ich habe das Miniatur Wunderland angeschrieben, habe gesagt, die antworten nie, die haben so viele Anfragen. Die haben irgendwie, keine Ahnung, ich habe es abends geschrieben, am nächsten Morgen hatte ich schon eine Nachricht. Die haben da mega Bock drauf, die freuen sich, weil die auch wahrscheinlich wegen Corona so ein bisschen Mitglieder oder Besucherschwund haben. Dann habe ich Polestar angeschrieben. Polestar ist der neueste Shit in Sachen E-Auto. Gilt eigentlich als Tesla-Killer, Klammer auf, WoW-Killer, haha. aber hat wirklich sehr, sehr, sehr viel positives Feedback gekriegt von allen Leuten, die Probe fahren durften. Ich habe die angeschrieben, irgendwie, die Dame hat gesagt, ja, wir haben gerade alle unsere Pressefahrten durch, aber wir haben eine Probefahrt in Hamburg, irgendwie nächste Woche, wenn du willst, kannst du dich dafür anmelden. Habe ich angemeldet, bin gedings worden. Nächsten Donnerstag habe ich eine Probefahrt in Hamburg mit dem Ding. Ich freue mich auch richtig drauf, gerade weil ich gerade total im E-Auto-Hype bin. Und warte mal, was war noch? Ja, wie gesagt, ich habe viele angeschrieben, es haben noch nicht alle geantwortet. Manche werden es wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, da habe ich in nächster Zeit, glaube ich, zumindest ein paar Vlogs, also ein paar coole Sachen. Ja, lange Rede wieder, ne?
Ja, ja. Stichwort E-Auto, mal so ganz nebenbei, ich möchte mal erwähnen, ich liebe alles, was du im Bereich E-Autos machst.
Mhm.
Weil das ist so schön zu sehen, weil ich ja keinen Führerschein habe und wenn ich einen hätte, könnte ich mir kein E-Auto leisten. Plus, ich wohne so auf so einer Art Speckgürtel, sagen wir mal Speckgürtel, von Wuppertal, das heißt, hier lohnt sich auch kein E-Auto wahrscheinlich.
Gerade in der Stadt. Gerade, wenn es zu klein ist.
Nein, ich bin ja nicht
mal. Und du sagst, du kannst es nicht leisten, aber Digi, ganz ehrlich, du könntest den Kona für 39 Euro irgendwie, zwar die kleine Version, ohne große Extras, aber ich meine, das ist bezahlbar. Aber gut, das ist kein Führerschein, aber theoretisch.
Genau. Ja. Der Punkt ist, ich finde das so super schön, weil das also so ein Thema ist, mit dem ich so gar nichts zu tun habe. Das heißt, ich kann einfach mich zurücklehnen und kann mir einfach angucken, wie die Leute sich hemmungslos dabei anbitschen.
Das ist krass, ne?
Also in den Comments, ne? Es ist wie so ein bisschen damals bei der Fitness-Geschichte, wo ich ja auch eigentlich nichts mit dem Hut hatte. Und einfach so dieses Zurücklehnen und jeder ist irgendwie der Top-Experte.
Ja,
und,
das ist Wahnsinn. Aber typisch jeder, Internet, ne?
Jeder kann irgendwie hat scheinbar schon mal irgendwie einen Tesla gefahren und weiß ganz genau, wie das Ding verbaut ist.
Das ist großartig. Das ist auch spannend irgendwie. Das ist wirklich so Fanboys auf beiden Seiten. Und du hast auch mal diese Anti-Fans, die so anti sind. So hype-mäßig. Ich weiß immer nicht, also Tesla hat ja auch wirklich viele Hater. Ne? Wenn ich irgendwas über Tesla schreibe, sind immer Leute in den Comments, die sagen, ja, ist scheiße, ist schlecht verarbeitet. Ist ja auch richtig, ne? Also was man da so für Sachen sieht. Ich gucke ja den Ofe irgendwie, TNT Tesla immer, und selbst der, ne, der, also gefühlt ein riesen Tesla-Fanboy, selbst der sagt er ganz nüchtern, ja, die sind teilweise echt schlecht verarbeitet. Da sind halt immer ein bisschen Macken dran. Wer ein Auto ohne Macken will, sollte ich kein Tesla kaufen, also sagt er so. Aber da ist richtig so ein, ich weiß nicht, woher das kommt, irgendwie, ob das dieses, ich fahre selbst ein BMW und fühle mich jetzt bedroht irgendwie in Form von irgendwie, weil ich kein E-Auto fahre oder, also diese Anti-Fanboys, die immer Tesla flamen, das finde ich mal ganz spannend, ich frage mich, warum? Also warum kann man sich, oder auch Leute, die Tesla bis aufs Blut verteidigen, ist ja auch genau dasselbe in den Comments, fahren die selber einen Tesla und man kann sich deshalb so damit identifizieren? Ich find's mal spannend. Also, du hast schon absolut recht. Ja.
Also ich weiß, mein Kumpel hat mir mal gesagt, irgendwie so, irgendwie von wegen, ja, früher fand ich so Leute, die so über ihr Auto obsessieren, auch mal total kacke, bis ich selber Autofahrer geworden bin. Das heißt, vielleicht kann ich da auch einfach nicht mitreden, aber ich finde es allgemein lustig, wenn Leute sich so in ihr Auto reinsteigern. Und dementsprechend, ich liebe das. Also von mir aus kannst du echt noch ganz viel E-Auto-Content machen.
Ja, ich habe da momentan total Bock drauf. Irgendwie, wenn ich den Polestar gefahren bin, werde ich mal irgendwie, keine Ahnung, also ich würde den ID3 von VW gerne Probe fahren. Das dauert aber noch ein bisschen. Und ja, das ist so ein Thema, was mich auch super selber super interessiert. Ja, und ja, wenn ich mir den Tesla jetzt lease, was ich wahrscheinlich machen werde, dann, also Modell 3, dann werde ich das natürlich auch dokumentieren. Ich habe da, ja, das ist eins von diesen Themen, die ich super spannend finde. Ich bin auch, wir haben ja am Donnerstag, du hast gerade schon angerissen, habe ich ja den Podcast mit Mpox. Und mit dem werde ich wahrscheinlich auch darüber reden, weil es einfach ein interessantes Thema ist, was ihn, glaube ich, auch interessiert. So, von daher, ja, das könnte echt cool werden. Ihr könnt ihn übrigens am Sonntag hören, ihr Lieben, ja. Es wurde sich darüber aufgeregt, irgendwie schon wieder, dass der Beinerser-Teil nicht wegfällt dafür, weil ja irgendwie der Solo-Sonntag-Krömer irgendwie heilig sei. Ich lege das nicht fest, was wo ist, wenn ich das einmal im Monat mit Mpox mache, sondern wie es passt. Und Mpox kann halt nur Donnerstagabend, weil er auch irgendwie ein viel beschäftigter Mann ist mit Fulltime-Job und seinem YouTube-Kram. Und wenn der sagt, mir passt Donnerstag am besten, dann machen wir es halt am Sonntag. Und wenn der sagt, mir passt Montag am besten, dann machen wir es am Mittwoch. Und dann sage ich dem beinahe irgendwie zwei Tage vorher Bescheid, das ist auch gut. Ihr werdet immer am Sonntag, werdet ihr mal auf den Solos, wenn ihr verzichten müssen, und das werdet ihr auch aushalten, denke ich, liebe Community.
Das ist übrigens tatsächlich wegen meiner Abgabe heute, so gegen 20 Uhr habe ich schon überlegt, so von wegen, boah, soll ich dir jetzt irgendwie schreiben, dass ich heute nicht kann?
Wäre nicht schlimm gewesen. Hätte ich den Vlog in Ruhe schneiden können, ohne.
Hätte gesagt, dann kannst du heute deinen Solo-Part quasi aufnehmen für morgen, dann sind die Leute glücklich. Aber das war so, ach komm, erstens.
Hätte ich nicht gemacht.
Erstens habe ich dann so einen klaren Cut und weiß einfach so, bis 22 Uhr muss ich fertig sein, weil dann ist Podcast. Zweitens, einfach nur im Caso abzufacken.
Ja, aber, also normal könnte man auch sagen, Gorkner abzufacken, aber ich weiß nicht, wie es bei Caso ist, aber Gorkner sagt einfach, ja, ich finde es total geil, dass ich wieder Podcast hören kann, weil ich höre jetzt irgendwie sonntags die Venue Solo, ja. Weißt du, das heißt, die hören den Scheiß gar nicht, von daher kannst du die auch gar nicht, also die, was heißt, also Gorkner hört es nicht, aber so, es kommt ja hier zusammen recht, es gibt ja auch mittlerweile echt viele Fürsprecher für dich, ich kriege jetzt, erinnere dich bitte an den Franz und die Spende für den BFA-Key,
ja.
Der gesagt hat, irgendwie, nee, ich finde das gut, was du machst, wir das hier zu supporten und dass die Leute auch checken, irgendwie, dass es nicht nur Leute gibt, die das scheiße finden, sondern die euch beiden zusammen gerne zuhören. Also es ist ja nicht nur so, dass du irgendwie nur Leute hast, die sagen, hey, Beinerser.
Ja, ich habe es in den letzten paar Wochen echt bemerkt, dass viele, aber da sind ein paar Leute, was dazu gesagt haben. Nehme ich positiv zur Kenntnis. Danke dafür.
Ja.
Schleim, ich weiß.
Ich bin aber trotzdem ein bisschen müde.
Ja, stell dich nicht so an.
Ja, ich bin echt ein Weicher.
Hast du mich vorhin noch gesagt, du musst in 2 Stunden schlafen und jetzt heißt es von wegen, du hast irgendwie eine kurze Nacht.
Ja, ich wollte eigentlich auch. Das Problem ist, ich wollte eigentlich normalerweise letzte Woche auch irgendwie, gehe ich immer so um 12, 1 ins Bett, gucke eine neue Serie, die ich ganz nett finde, irgendwie eine Folge und dann reicht das. Dann habe ich so meine 7 Stunden bis 9 Uhr, bis ich aufstehen muss. Und ja, das ist das Gute an meinem neuen Job ist, dass ich echt irgendwie, ich will nicht sagen, kommen kann, was ich will, wann ich will, aber ja, doch, kann ich. Also, ne, ich habe jetzt mit denen abgemacht, dass ich immer so um zwischen 10 und 11 da bin, so, und dann meine Sachen erledige und dann quasi machen kann, was ich will, was total geil ist, weil ich dadurch auch viele private Sachen machen kann. Das ist ziemlich cool. Und das ist auch so eine gute Zeit, eben weil ich so ein Nachtmensch bin und weil ich halt nachts auch am besten arbeiten kann, weil da irgendwie keine Frau und Leo rumnerven. Und ich mache halt auch viel einfacher irgendwie dann abends zu Hause. Von daher, ja, ich habe einen tollen Chef und das ist ein cooler Job und eigentlich ist alles geil. Ja, jetzt habe ich schon wieder mega eine Autobiografie hier losgetreten. Eigentlich wollte ich sagen, ja, normalerweise würde ich um 12 hier den Rechner verlassen, aber der Vlog, ich muss mal gucken irgendwie, ob ich den, kommt jetzt auf den Tag auch nicht mehr an, aber ich hab's eigentlich vor. Mal gucken. Gucken, wie fit ich gleich noch bin. Ich gehe da jetzt schon rum. Balsa, Schalke heute, großes Thema. Landesbürgerschaft, wir haben schon mal drüber gesprochen. Das Land NRW hat ja zugesagt, irgendwie unser Freund Armin hat gesagt, komm, ne, was soll's.
Ich will mal was richtig machen.
Ich habe ja beim letzten Mal, als wir im Podcast darüber gesprochen haben, schon gesagt, dass ich das generell sehr, sehr kritisch sehe, nicht nur bei Schalke. Ich gönne Schalke total, weil irgendwie ist ein Traditionsclub, hat tolle Fans. Gut, BVB wird das anders sehen, aber so von daher, mir ist sowas 100.000 Mal lieber als irgendwelche Brause- oder Retortenclubs. Aber ich sehe das generell kritisch. Also 40 Millionen Landesbürgerschaft. Ich finde, das ist ja auch das, was man irgendwie jetzt gerade mal so bei Real kritisiert hat, die Sache mit den mega verschuldet und nah an der Insolvenz und dann sagt irgendwie Madrid oder Spanien, ich weiß gar nicht mehr, ja, wir kaufen euer Trainingsgelände und vermieten das an euch oder nicht mal das, glaube ich.
Die haben es einfach nur gekauft. Die haben nur das Gelände für einen absolut hohen Preis gekauft, was nicht mal ansatzweise wert gewesen ist.
Und Real Madrid darf es halt weiter benutzen. Also im Prinzip das kann eigentlich nicht sein. Es kann nicht sein, dass ein Staat oder ein Bundesland irgendwie in den Fußballvereinen Aufbauhilfe gibt. Das geht nicht. Vor allen Dingen gerade in der Situation, wo so viele, in Anführungsstrichen, kleine Männer oder kleine Leute halt irgendwie selbst am Rande der Privatinsolvenz stehen oder ihre Business oder ihre Kneipen oder ihre Kinos oder sonst was dicht machen müssen. Da stimmt die Relation nicht. Und dann heißt es immer, ja, aber bei Schalke hängen ja, oder generell bei der Bundesliga hängen ja so viele Arbeitsplätze dran. Ja. Aber wie ich auch in den Blogbeitrag schrieb, wer 200 Millionen irgendwie Verbindlichkeiten hat, der hat also definitiv schon vor Corona irgendwas falsch gemacht. Aber wir haben ja schon mal drüber geredet. Vielleicht magst du es nochmal irgendwie resümieren und deine Meinung dazu sagen.
Genau. Also, ich möchte jetzt natürlich veranstalten, natürlich ist man da nicht so ganz neutral und ich verstehe, dass das irgendwie einen komischen Beigeschmack hat. Ich möchte es nur nochmal unterstreichen, weil viele Leute das einfach nicht checken. Und das scheint wirklich kompliziert zu sein. Es ist kein Kredit. Das Land NRW hat nicht 40 Millionen Euro auf den Tisch geknallt und gesagt, hier Schalke, viel Spaß damit. Das ist eine Bürgschaft. Das heißt, Schalke hat sich entweder irgendwo einen neuen Kredit aufgenommen oder halt alte Verbindlichkeiten irgendwie gehabt. Und das Land NRW hat gesagt, wir übernehmen dafür die Bürgschaft. Das heißt, wenn Schalke pleite geht, kriegt derjenige, von wem auch immer Schalke das Geld hat, 40 Millionen vom Land NRW. Das ist eine Bürgschaft. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Viele Kredite, die in Corona geflossen sind, konnten nur fließen, weil Land oder Bund gesagt haben, wir übernehmen die Bürgschaft dafür. Wie heißt die KfW-Bank, ist das, glaube ich?
Irgendwie so, ja.
Die haben Bürgschaften übernommen in riesiger Höhe, weil sonst nämlich für die Banken natürlich das Problem wäre. Stellt euch vor, ihr seid so Karstadt Kaufhof, ne, nehmt irgendwie einen dicken Kredit auf, weil Corona ist und dann geht die Kacke trotzdem pleite und die Bank sagt dann, ja toll, und wo kriege ich jetzt meine 100 Millionen Euro wieder her? So, das hat das Land abgesichert. Nur deswegen sind überhaupt in Corona-Zeiten so viele Kredite geflossen. Sonst wären die alle gar nicht geflossen. Dann dieses, Schalke hat auch ganz klar gesagt, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und warum haben wir nicht das Recht, genau wie alle anderen Wirtschaftsunternehmen auch, so einen Antrag zu stellen? Und der Antrag wurde ja auch ordnungsgemäß bearbeitet, sagt zumindest das Land. Und das Ding ist halt, viele kriegen jetzt im zweiten Hilfspaket keine Kredite mehr. Weil das Land sagt, oder die Banken sagen, wir teilen nur noch Kredite aus an Leute, die nachweisen können, dass sie nicht trotzdem pleite gehen. Oder dass sie vor Corona quasi im grünen Bereich waren. Und Schalke hat zwar dicke Verbindlichkeiten, aber Schalke traut man quasi immer noch zu, das Geld trotzdem zurückzuzahlen. Ohne Corona, durch Corona haben wir jetzt ein Minus von 26 Millionen gehabt diese Saison. Das hätten wir nicht gehabt. Wir hatten ein Rekordjahr, was Einnahmen angeht, ohne Corona. Das heißt, Schalke hätte wahrscheinlich die Bürgschaft des Landes NRW nicht gebraucht, wenn Corona nicht passiert wäre. Und ja, jetzt muss man halt sehen, unser neuer Aufsichtsrat hat ja schon die neue Strategie festgelegt. Er hat gesagt, was Tönnies bisher gemacht hat, er hat es sehr positiv ausgedrückt, aber im Endeffekt hat er gesagt, Tönnies ist ein Vollidiot und hat in den letzten Jahren quasi immer auf die Zukunft gewettet. Das heißt, Schalke hat halt dick Spieler verpflichtet und dann gehofft, dass wir mit diesen Spielern international spielen, um die Spieler dann abzubezahlen. So häuft man halt 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten an. Und das wird jetzt in Zukunft eben nicht mehr passieren. Das heißt, Schalke wird jetzt nur noch seriös Spieler verpflichten. Deswegen eiern wir im Moment auch so rum und können uns nicht mal mehr die 8 Millionen für Schwolo leisten.
Also auch gar nicht so wenig, 8 Millionen in dieser Zeit, ne?
Ja, gut. Die Dimensionen sind halt natürlich, wenn dein ungeliebter Nachbar mal eben 30 Millionen für so einen 10-jährigen Dödel aus England.
Ja, aber die haben halt das Geld auch, ne? Was die für Sancho kriegen werden, ne?
Ja, wobei, noch ist er ja nicht weg.
Ja, gut, aber ich meine, was haben die vorher auch verkauft irgendwie? Was haben sie für den, wie heißt der zu Barca gegangen ist? Der, ist das ein Franzose? Ja, der Franzose. Die haben ja so viel Geld eingenommen, von daher, die haben die Kohle einfach. Das sind halt die Großen, ne, mit Bayern und Dings zusammen. Von daher ist das wohl niemand, wo man drauf gucken sollte.
Aber es ist halt nur so, ne, du hast halt die Division auf der einen Seite, der BVB schüttelt sich halt sowas völlig verdient, ich will das jetzt gar nicht sagen, die scheiß Dortmund, oder? Aber völlig verdient schütteln sich halt für so einen Hansel da aus der englischen Liga, der übrigens, dessen, ich weiß nicht, ob das mit
Bellingham?
Bellingham, dessen Trikotnummer jetzt nicht mehr vergeben wird.
Ja, hab ich gesehen.
Das musst du mir vorstellen. Der hat irgendwie anderthalb Jahre da gespielt, irgendwie ein Jahr in der
Profi. Früher musste man irgendwas erreichen dafür, dass die Nummer nicht mehr vergeben wird.
Jetzt ist es damit, um junge Spieler zu motivieren, den Aufstieg zu schaffen. Das musst du mir vorstellen. Ein Spieler, der irgendwie nach 15 Spielen, 3 Toren, erstbeste Gelegenheit wechselt zu einem Top-Club und die sagen, yo, deine Nummer vergeben wir nicht mehr. What the hell?
Ja, kann man machen, ne?
Lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich kann verstehen, dass Leute pisst sind, aber ganz ehrlich, ein bisschen ruhig. Wenn Schalke pleite geht und das Land NRW die 40 Millionen zahlen muss, dann könnte er mad sein.
Ja, ansonsten der große Aufreger heute, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, war natürlich irgendwie die Gender-Warnsache. Unfucking fassbar. Aber ich ganz ehrlich, wenn du dir den Typen anguckst, ne? Ganz ehrlich, da kannst du ja, also die Fotos von ihm, müsst euch mal Fotos. Also wie gesagt, ich weiß, dass irgendwie die Wutbürger wieder in die Opferrolle gehen und ja, und nur so, nur weil das ein AfD-Mann ist und so weiter. Es geht um Gunnar Lindemann. Warte mal, der ist
Landtagsabgeordneter
in Berlin. Genau, Landtagsabgeordneter in Berlin, genau. Und aus dem Stadtteil Marzahn. Und guckt euch den Mann mal an, irgendwie. Da habt ihr auch keine weiteren Fragen. Der ist so hohl, und wenn du den anguckst, irgendwie, da kannst du durch den Kopf durchgucken. Zumindest von der Optik her, ja, sieht man schon, dass das ein, das ist jetzt fies, das zu sagen eigentlich, ne, aber das ist ein sehr einfacher Mann. Sagen wir es mal so, das ist auch fies. Das ist sehr oberflächlich von mir, aber es ist halt einfach so, wenn man den sieht. Ja, sorry. Ja. Er ist Abgeordneter für Marzahn. Freut mich wahnsinnig für ihn. Ja, wie gesagt, die Partei lasse ich jetzt mal völlig, ist völlig egal. Bestimmt gibt es auch irgendwelche Dödel in anderen Parteien, bin ich mir sicher. Aber also unfassbar, was der von sich gegeben hat. Also vergaloppiert trifft's halt nicht irgendwie. Magst du die Geschichte erzählen? Sein Post ist ja großartig.
Ist das wirklich, also man muss sich einfach vorstellen, irgendeine Zeitung, die BZ Berlin, kenne ich nicht, keine Ahnung, irgendeine Berliner Stadtzeitung wahrscheinlich, hat einfach eine News getwittert. A10 bei Michendorf, Frau übersieht Fahrspurende und fährt in Baustelle. 2 Verletzte. Mhm. Ganz normale Nachricht, hat jeder, gibt's tausendfach. Der gute Mann hat dann allerdings irgendwie, keine Ahnung, gesoffen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Denn das Wort Fahrspurende hat er irgendwie nicht ganz kapiert und hat daraus Fahrspurende gemacht. Und sah das dann als Zeichen für den Gender-Wahnsinn und der linksgrünen Ideologie der BZ Berlin und die sollten doch sich vielleicht doch lieber an den Duden halten.
Ja, mit ihrer linksgrünen Ideologie und die sollen das mal bitte ändern mit dem Gender, dann verstehen euch auch die Leser wieder.
Ja. Jetzt kann man ja denken, okay, ist halt eine
lange Nacht. Fahrspurende, was ist denn Fahrspurende? Das ist also eine weibliche Fahrspur, oder was?
Die neutrale Form der Fahrspur, die ja schon an sich weiblich ist, also nach der linksgrünen Ideologie hätte man das gar nicht gendern müssen. Es wird ja noch schlimmer. Man hat ihn dann natürlich darauf hingewiesen, dass das einfach das Wort Fahrspurende ist. Und der gute Mann hat darauf geantwortet mit, das Wort gibt es nicht im Duden, also existiert es auch nicht.
Ja. Yeah.
Jetzt jeder, der in Deutsch ab der dritten Klasse nicht gepennt hat, wird wissen, dass es in der deutschen Sprache so etwas gibt, nämlich alles Deutsch Komposition. Das heißt, man kann im Deutschen einfach beliebig viele Nominative aneinander knallen. Kennen wir ja, der berühmte irgendwie hier, ne, Donaudampfschifffahrtskapitän. Hat jeder schon mal irgendwie sowas gehört. Das heißt, man kann, das Wort AfD-Politiker gibt es dann auch nicht, weil das steht auch nicht im Duden. Aber es steht halt wahrscheinlich AfD oder tatsächlich für Deutschland und Politiker im Duden. Die kann man zusammenpacken.
Ich finde, du erklärst das sehr schön, damit es auch jeder Dulli checkt. Sehr
gut. Ich fühle mich gerade wirklich ein bisschen bescheuert, weil ich einfach das Gefühl habe, ich beleidige gerade die Intelligenz aller Zuhörer dieses Podcasts.
Ja.
Nein. Das Schlimme, es ist halt...
Weißt du, genau das ist der Punkt, weißt du? Wenn man so dumm ist, so... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es jetzt zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht gecheckt hat. Wahrscheinlich ihn jeder irgendwie von seinen Kumpels und von seinem Politikerfreund angerufen hat, gesagt, Digga, da hast du voll in die Scheiße gegriffen. Und ein sympathischer Politiker oder jemand, der nicht total bescheuert ist, würde schreiben, ja Leute, sorry, aber da habe ich ja voll in die Scheiße gegriffen. Und den Post löschen oder einfach den Post löschen und nix oder den Post löschen, sich entschuldigen oder was weiß ich auch immer.
Man kann nicht auf Twitter sein.
Ja, aber diese Ignoranz dahinter, das einfach stehen zu lassen und dann zu sagen, irgendwie ja, steht ja nicht im Duden, so von wegen, ja, ich habe ja recht. Alter, alles klar, irgendwie, du schimmst auch in mich, ehrlich. Ja, und deshalb ist auch dieser ganze Spott irgendwie absolut gerechtfertigt, sorry.
Ja. Das Schlimme ist, der gute Mann ist auch leider kein Einzelfall. Also zum einen ist ein ähnlicher Fauxpas schon der lieben Beatrix von Storch passiert.
Ja, stimmt, habe ich auch gesehen.
Zum anderen hat er selber sich wohl letztes Jahr auch schon was Schönes geleistet. Da hat die Deutsche Bahn irgendwas, ich habe keine Ahnung, welcher inoffizieller Feiertag das war. Die Bahn hat irgendwas zum Thema Diversity gepostet. Ganz viele Regenbogen-Smileys oder irgendwie sowas. Ja? Kann man jetzt finden, wie man will, aber ist okay. War, glaube ich, Christopher Street, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Und er hat dann der Deutschen Bahn geantwortet mit, ja, macht mal, klar macht ihr lieber sowas, anstatt an euren Verspätungen zu arbeiten. Die Deutsche Bahn hat daraufhin einfach nur so mit zwei Facepalm-Smileys geantwortet, woraufhin er dann völlig ausgerastet ist und gesagt hat, ja, das ist ja eindeutiger Beweis für euren Linksextremismus.
Ja. Ja, mit den Jungs kann man sich gut auseinandersetzen und gut mit denen reden irgendwie. Da ist auch, ja, da kannst du auch wirklich mit der Wand reden wahrscheinlich, ne? Wahnsinn.
Also, vor allem, ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt, also ich weiß, dass mich wirklich am meisten eigentlich an dieser ganzen Geschichte baff macht, ist halt, dass er seinen Tweet auch noch mit Hashtag Twitch gesehen hat.
Das ist der Oberkracher. Ich habe mich auch gefragt, warum, ob er damit irgendwie die Jugend abgreifen will, ich weiß nicht.
Ich habe jetzt zumindest mal bemerkt, weil ich habe dann auf Twitter auch die Frage gestellt, es gibt zumindest einen Bot, der einfach alles retweetet, wo Hashtag Twitch drinsteht. Finde ich faszinierend, weil solche Twitter-Bots begegnen mir nur ganz selten. Ich habe es mal gefunden bei Goethe. Kann man mal übrigens testen, wenn ihr euch irgendwie geil fühlen wollt und wollt auch mal einen Retweet haben, schreibt irgendwas mit Goethe drin. Es gibt einen Bot, der retweetet alles, wo Goethe drin steht. Scheint bei Hashtag Twitch genauso zu funktionieren. Werde ich mir merken.
Also, ich finde die Zusammenfassung, die ich in dem Blogbeitrag gepostet habe, eigentlich ganz schön. Ja. Markus Engert auf Twitter antwortet hat auf diesen, ja, bockigen Post von Gunnar Lindemann, der folgendermaßen war, darum sollten Medien sich nach der Duden-Rechtschreibung richten.
Ja.
Also das ist dieses, was du gerade übersetzt hast.
Duden-Rechtschreibung immer noch falsch geschrieben.
Und du...
Da müsste ein Bindestrich zwischen oder es müsste klein geschrieben werden, aber Duden-Rechtschreibung in der, so wie er es geschrieben hat.
Ja gut, das ist aber jetzt Erbsenzählen. Aber also, oh. ich hätte ihn gefragt, ja, wie nennst du denn das Ende einer Fahrspur dann, wenn es Duden-Rechtschreibung sein soll oder nicht gegendert? Wie nennst du das Ende einer Fahrspur? Also, keine Ahnung, aber Markus Engert auf Twitter fasst das zusammen mit: Kann mich nicht entscheiden, was ich am peinlichsten finde. Als Verkehrspolitiker nicht zu wissen, dass es ein Fahrspurende gibt. Nicht zu wissen, dass der Duden deskriptiv und nicht präskriptiv ist. Das ganze verbale bockige Fußaufstampfen oder das Deppenleerzeichen. Das Deppenleerzeichen ist übrigens, wenn du vor Satzzeichen noch ein Leerzeichen einfügst.
Das sind übrigens die schlimmsten Schwerverbrecher überhaupt.
Ja, finde ich auch.
Das ist kaum etwas, was mich so sehr triggert wie
das. Das triggert mich halt auch. Ne? Also, falls ihr nicht wisst, was ich meine, am Ende eines Satzes ein Punkt oder ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen, das kommt ja an den letzten Buchstaben des letzten Wortes. Und Leute, die extrem dumm sind oder extrem schlechte Rechtschreibung, lassen da immer noch ein Freizeichen. Das ist meistens irgendwie der Deppenfilter. Also wer das macht, ist wirklich ein Schwerverbrecher, um beinahe jetzt hier zu zitieren. Ja.
Und wer das mit dem Duden und dem Deskriptiv und Präskriptiv, ich bin ehrlich, das habe ich auch nicht ganz kapiert. Es gibt in den Comments zu den News von einer Germanistin, glaube ich, die hat das schön erklärt nochmal, was das mit dem Duden genau auf sich hat. Das ist dann halt wissenschaftlich das erklärt, was ich vorhin meinte, ne, Komposition, Wortzusammensetzung und so weiter. Wurde da alles. Germanist, okay, der gute Nikromis. Also wenn das interessiert, kann sich das auch gerne mal durchlesen.
Gut, Balle, dann würde ich sagen, ich habe ein bisschen Sodbrennen und habe gerade mein Geheimrezept ausgepackt. Ich habe ab und zu Sodbrennen und habe immer noch die Tums von Sascha und Michelle. Und wenn ich Sodbrennen habe, nehme ich die und dann ist einfach vorbei. Hammer. One hell of a drug. So, ja, wir gehen mal zur Blogwoche über. Es sei denn, du hast noch irgendwie einen Schwank aus deinem Leben oder eine coole Anekdote. Nee. Die erste Seite von heute haben wir abgefrühstückt mit Schalke und Herrn Lindemann. Und
eine Sache zu Lindemann. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt so wiedergebe, wird es nicht mehr lustig sein. Ich habe wirklich, das war heute so der Zucker für mein uni-geplagtes Dasein, als die gute Marie von den Bänken, Regendelfin auf Twitter, kennt glaube ich jeder, einen rausgehauen hatte mit sein Hassfilm wäre übrigens Gender Postmann zweimal klingelt. Ja. Ich war so fertig, ich hab mir wirklich den Arsch abgelacht darüber. Wollte es mal erwähnt haben. Good job. Online BVB-Fan. Wirklich der einzige sympathische BVB-Fan, den es gibt.
Es ist, man hat das Gefühl, dass irgendwie Corona aktuell wieder so ein bisschen auch in Deutschland sein Köpfchen aus dem Loch steckt oder aus dem Maulwurfsloch. Der R-Wert ist wieder über 1. Das ist ja öfter mal passiert. Der spiked in die eine oder andere Richtung. Aber gefühlt ist aktuell so, heute hat auch das Robert-Koch-Institut, der Chef hat auch gesagt, ja, könnte eine zweite Welle werden, weil es in vielen oder in einigen Gebieten die Neuinfektionen wieder stark ansteigen. Besonders kritisch wird halt gesehen, dass diese ganze Reiserei, ne, und dieses wir kommen von irgendwo wieder. Deshalb hat ja auch Jens Spahn angekündigt, dass es Corona-Tests an Flughafen geben soll, gerade für die ganzen Rückkehrer jetzt, halte ich für sehr sinnvoll. Und in diesem Zusammenhang wird das auch immer wieder erwähnt, oder beziehungsweise das, was für mich auch immer ein Problem ist, ist diese, ja, wie nennt man das? Cornering nennt man das jetzt. Und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erwähnt habe, aber auf jeden Fall wird das schon seit einigen Tagen hier in Hamburg gekocht, weil am letzten Wochenende irgendwie die fetten Partys wieder auf der Schanzenviertel ist, immer, egal was ist. Nur wegen des Lockdowns nicht, aber also Hamburg ist da sehr. Ich glaube, das ist in allen großen Städten so. Also, ich habe ja mal, ich weiß nicht, ob es bei dir oder im Solo-Teil war, die Geschichte von meinem Schwager erzählt, der irgendwie auch in Hamburg in der Innenstadt wohnt. Und wo er dann irgendwie während des Lockdowns aus seinem Fenster guckte, also es war so kurz vor Ende des Lockdowns, und an seiner Ecke halt irgendwie in irgendeinem Szene-Lokal halt wirklich eine riesige Party irgendwie stieg, mit super vielen Leuten. Und da war man noch wesentlich empfindlicher, was dieses neudeutsche Cornering anging. Und dann auch die Polizei gerufen wurde und die Polizei die Sache aufgelöst hat. Unter erheblichem Widerstand, weil natürlich Besoffene immer meinen, sie sind im Recht und ey, lass mir das hier nicht verbieten. So halt so, in dem, ne, Vollassis halt. Und die Polizei es aufgelöst hat und so 20 Minuten, halbe Stunde, die Polizei weg war, sind sie alle wieder zurückgekommen und haben weiter gefeiert. Das ist so, ich will nicht sagen typisch Hamburg, aber so typisch für diese Wohlstandstrotz Leute irgendwie, die ja meinen, irgendwie ihre Grundrechte werden eingeschränkt, weil sie beim Einkaufen eine Maske tragen könnten und das wäre ja unzumutbar und sie müssen dann demonstrieren und so. Ja, von daher, in Hamburg gibt es jetzt ein Alkoholverbot, auch da irgendwie viele Comments heute, irgendwie gefühlt sind 80% der Comments irgendwelche Ideen, wie man das umgehen kann. Aber ja, es wurde jetzt durchgedrückt, das heißt, im Schanzenviertel und generell in diesen Party-Locations darf kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Ist noch nicht, ist glaube ich nur, es muss noch durchs Dings durch. Es ist jetzt nur der Gesetzesentwurf geschmiedet, aber das Gesetz noch nicht durch. Oder die, ist es überhaupt ein Gesetz oder ist es eine Anordnung? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall. Warte mal, ist, glaube ich, im Blog-Eintrag drin. Allgemeinverfügung, ja. Eine Allgemeinverfügung, die aber noch im Laufe der Woche noch beschlossen werden muss im Hamburger Parlament. Von daher. Aber ich gehe davon aus, dass es durchgeht und vielleicht auch als Signal. So. Aber wie gesagt, ich habe momentan auch so ein Gefühl irgendwie, dass, ja, ich will nicht sagen, eine zweite Welle kommt, aber keine Ahnung, die Neuinfektionszahlen, die schwanken halt so, der R-Wert. Da gebe ich jetzt nicht so viel drauf, aber momentan so, du hörst so aus verschiedenen, ich habe ja gerade auch ganz groß auf T-Online, wo die Corona-Neuinfektionen wieder, stark ansteigen. Und ja, dann siehst du hier so ein Video und dann siehst du da irgendwie so eine Deutschlandkarte und da sind viele dunkle Punkte, die dafür, ne, wo es wieder hochgeht irgendwie. Und ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, jetzt mit den ganzen Urlauben und so weiter. Also von daher wollen wir hoffen, dass es nicht so ist. Was hast du dazu? Wie ist bei euch in NRW? Gibt es da auch irgendwie so Firebeaster?
Ja, ja, bei uns stand auch noch in der Zeitung, dass jetzt für die nächsten Wochenenden, oder ich glaube sogar für die nächsten Wochen, wurden extra neue Hundertschaften nach Köln und Düsseldorf verlegt. Weil es, glaube ich, auch ein bisschen Randale am Wochenende gegeben hat, im Zusammenhang mit Corona und, ne. Da werden also jetzt in Zukunft noch stärker, da wurden irgendwie auch direkt mal 100 Platzverweise ausgesprochen, was weiß ich. Also ausnahmsweise muss man fairerweise sagen, wir haben ja in NRW, unsere Landesregierung ist ja angetreten mit so einem super starken Law and Order Anspruch, unser Innenminister Reul. Und der hat natürlich jetzt auch einiges zu verlieren, wenn da irgendwelche Sachen eskalieren. Ich muss zugeben, ich muss heute ein bisschen lachen, auch wenn es natürlich eigentlich sehr, sehr traurig ist, weil hast du ja wahrscheinlich auch mitgekriegt, in Spanien ist ja im Endeffekt die Urlaubssaison schon wieder im Arsch, weil unter anderem Großbritannien zum Beispiel Spanien wieder zum Risikogebiet erklärt hat.
Ja, Barcelona, ne?
Ja, Barcelona und Dings, und Spanien versucht jetzt im Moment noch zu verhandeln, dass wir die Balearen durchgehen. Weil natürlich da auch viel Geld des Aufbaufonds der EU wird einfach direkt wieder in den Tourismus gehen müssen. Ich muss nur ein bisschen lachen, weil Großbritannien hat das beschlossen. Und haben da mit ihrem eigenen Verkehrsminister einen reingewirkt, weil der macht gerade Urlaub in Spanien. Der muss jetzt nach seiner Rückkehr erstmal 2 Wochen in Quarantäne.
Ich lese jetzt gerade Hotspot in beliebten Urlaubsort Österreich in heikler Corona-Phase kippt die Stimmung. Ja. Ja, Österreich war ja auch schon quasi durch. Und naja, jetzt machen wieder alle Urlaub und wieder, also ich meine, keine Ahnung, ich weiß ja, wie es in Hamburg aussieht. Irgendwie da in der Innenstadt, irgendwie, da denkst du auch, scheiße, was geht denn hier ab? Da hat keiner oder wenige nur eine Maske auf. Und die Leute sind so nah aneinander, da wird kein Abstand gehalten, da wird auf nichts geachtet mehr. Und ich möchte gar nicht, also in Urlaubsorten, ich glaube, da wird viel gefeiert. Und von daher ist es ja klar, dass es Hotspots werden. Ne? In St. Wolfgang zum Beispiel, am Wolfgangsee, großer Österreich-Corona-Hotspot. Und ja, das ist das Problem. Jetzt hat man es quasi in Anführungsstrichen besiegt und jetzt schenkt man das alles wieder irgendwie durch so eine Scheiße her. Ne? Das ist krass.
Ja, wobei natürlich für die Österreicher, die muss man jetzt sagen, die haben natürlich sehr stark vor allem um die deutschen Touristen auch geworben, dass sie bitte kommen sollen. Und gerade Österreich ist natürlich vorbelastet, weil im Endeffekt die ganze Corona-Kacke in Europa hat mit Österreich angefangen.
Ja, 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 das streiten sie immer noch ab, ne? Hier, wie heißt es, Ischgl oder so? Ischgl. Ja. Ja. Also aktuell sind Wien und Oberösterreich betroffen. Rund 1600 Menschen sind derzeit mit dem Virus infiziert.
Da merkst du mal, wie rasant das geht. War das Zeitung von heute oder von gestern? Da stand sogar noch ein Artikel über Wolfgangsee. Da hieß es halt, sie haben irgendwie ganz kleinen, also es gab Fälle, aber halt irgendwie in einem Hotel und das meint von wegen, ja, alle Ketten konnten zurückverfolgt werden. Wir haben das total im Griff. Da muss kein Lockdown, da ist nichts, alles in Ordnung. Ja, 24 Stunden später und Österreich brennt.
Also, da sehen wir mal, wie schnell das gehen kann, ne? Und ja, jetzt nach den Sommerferien hier in Schleswig-Holstein ist jetzt, warte mal, was haben wir? Vier Wochen Sommerferien. Das heißt, es sind jetzt noch 2 Wochen. Die müssen Anfang August wieder hin. Und Schleswig-Holstein will normal anfangen. Ganz normal. Kein Abstand, keine Masken, kein nix. Daher holla die Waldfee. Ne? Das ist halt das Ding. Das funktioniert halt nur so lange, bis es nicht ein einziger kriegt. In dem Moment, wo es an der Schule oder an der Kita einer kriegt, ist da Land unter. Ja. Weil es wird sich so schnell verbreiten und keiner kriegt es mit.
Ja, weil wir gerade bei den guten Nachrichten sind, du wirst ja bestimmt erinnern, am Anfang von Corona gab es ja so eine sehr hartnäckige Gruppe, die immer waren von wegen, ach hier, Lockdown, das ist alles scheiße, was wir brauchen, ist irgendwie Herdenimmunität, wir müssen es jetzt alles schnell kriegen, damit wir durch sind. Ja, ich habe jetzt gelesen, beim ersten Patienten, der vor 3 Monaten Corona gekriegt und genesen hat, sind jetzt schon keine Antikörper mehr nachweisbar.
Moin, moin.
Das heißt, der ist jetzt wieder frisch auf dem Markt quasi, kann sich wieder mit Corona einfangen und hat die Kacke dann wieder an der Backe.
Ja, genau, und da habe ich nämlich gerade gelesen, dass es eine neue Heinsberg-Studie geben soll, nämlich genau da, Immunität und so und Antikörper. Das könnte interessant werden, Weil, ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir jemanden in den Comments hatten, der gesagt hat, ja, ich hole mir die Scheiße jetzt, dann habe ich es hinter mir. Und ne, und jetzt ja. sind die Krankenhäuser noch leer und ich habe es lieber jetzt, als irgendwie, wenn dann, das war ganz am Anfang der ersten Welle, wenn es alle haben und du keinen Platz mehr kriegst, hole ich es mir jetzt, weil dann bin ich durch mit der Sache.
Ja, ich hoffe, du hast es nicht getan.
Ja, da ist auch viel Schnacken in den Comments immer, aber ja. Von daher, ja, es ist wie Grippe, ne? Du kannst immer wieder kriegen irgendwie, was sich wahrscheinlich auch verändert, ne?
Richtig.
Also ja, schöne Scheiße, mit anderen Worten.
Da werden wir noch Spaß mit haben.
Ja, werden wir auch. Das Problem ist nur, dass, ach klar, das ist ja halt die Scheiße, ne? So viele Leute feiern und sind undiszipliniert und müssen unbedingt in Urlaub fahren, irgendwelche Krisengebiete feiern, irgendwie beim Umzugklärung ja auch, habe ich ja schon erzählt, ne? Wo ich dann immer auch mal so mit den Ohren schlackere, ja, wir müssen jetzt mal raus, irgendwie. Wir müssen jetzt einfach mal, das war immer das Häufigste, was ich gehört habe, während der Kollegiumsabschlussfeier, was häufig gesagt, ja, wir müssen jetzt einfach mal raus. Du hast das Gefühl, irgendwie die Leute wären 10 Jahre zu Hause eingesperrt gewesen, ne? Und das Geile ist irgendwie, wenn ich mit meiner Freundin bzw. meiner Schwiegermama darüber rede, sagt sie immer, du, ganz ehrlich, die Leute, ne, irgendwie im Zweiten Weltkrieg irgendwie mussten die tagelang in irgendwelchen Bunkern sitzen. Und heute regen sich die Leute auf, weil sie beim Einkaufen eine Maske tragen müssen und ein bisschen Abstand halten irgendwie. Also das ist halt der Punkt, ne?
Das ist übrigens der beste Vergleich, den ich überhaupt je gehört habe, gerade in Amerika, ist, dass sie da eine ganz große Geschichte mit den Masken tragen. Meine neue Favoritin, eine Frau, die aus einem Laden rausgeschmissen wurde, weil sie eine Nazi-Flagge als Maske getragen hat. Und dabei gerufen hat, ja, so wird die USA enden, wenn Biden gewinnt, als Sozialisten. Hm. Aber gut, also wie gesagt, die USA ist ein ganz großes Thema. Das bockigste Land der Welt will natürlich auch keine Maske tragen.
Und ja, und die haben auch, das ist total eskaliert da, ne? Da ist ja
sowas von. USA. Naja, der Punkt ist, was ich immer wieder auf Neingag lese und so, das ist einfach ein gutes Argument. So, wie haben das eigentlich die Engländer im Zweiten Weltkrieg gemacht, wo ja nachts die Lichter alle ausgemacht werden mussten, damit deutsche Bomber es nicht ganz so einfach haben? Wenn da einer auch gesagt hätte, wieso ist doch meine Entscheidung, ob ich bombardiert werde oder nicht, ich mache jetzt hier meine Lichter an. Was?
Ja, das ist genau der Punkt, ne? Weil eben nicht alle die Lichter ausmachen, sind die Lichter ausmachen, am Ende die Gearschten, ne? Weil wir müssen die Scheiße ja mittragen, das ist ja die Kacke. Wenn es wirklich nur die Leute betreffen würde und die jetzt so unvernünftig sind oder ja, so tun, als wäre es vorbei und irgendwie in Urlaub fahren müssen, irgendwie da die dicken Partys feiern müssen oder ja, kann nicht nur im Urlaub, in allen Großstädten ja teilweise. Das ist Nightlife und wir lassen uns hier nichts verbieten. Das sind die danach irgendwie wieder. Das sind dann die am größten wiederum jaulen, wenn der Lockdown kommt, ne?
Okay. Wobei, ganz ehrlich, würde eine Maske die Chance drastisch erhöhen, dass du es nicht kriegst. Also du selber. Und nicht, ist ja eigentlich der umgekehrte Fall, die Maske genau. findet, dass du es verteilst. Ja. Wäre es so, dass du es nicht kriegst. Genau die Leute, die jetzt sagen, Masken trage ich nicht, das ist scheiße, die würden nur mit Maske rumlaufen und würden jeden ankacken, der keine Maske trägt. Garantiert. Wenn der Eigenschutz höher wäre als der Schutz von anderen. Wären die sofort voll dabei?
Man weiß es nicht. Schätzelein. So, wir gehen weiter.
Ja.
Scheiß Corona.
Scheiß Corona.
Ja. Zweifel Abstand, Virus überlebt lange in der Luft. Nichts Specialiges. Gucken wir mal die nächsten Tage an. Boah, mein Blog lädt heute langsam. Xbox Series X, der bescheuertste Name aller Zeiten. Wie kann man so dumm sein? Microsoft hat so viel Kohle, die haben so viele Leute, die da kreativ sind, die so viel Geld verdienen irgendwie und dann nennen sie das Xbox Series X. Was?
Das musst du mir vorstellen, bei Microsoft sitzt wahrscheinlich irgendeine Marketingagentur, ja, die für 50 Millionen Euro im Jahr irgendwie den neuen Namen der neuen Xbox setzt. Und bei PlayStation, bei Sony sitzt irgend so ein Praktikantendödel, der irgendwie 2 Tage vor Release der neuen Konsole die 4 wegmachen und die 5 hinschreiben muss. Und das funktioniert. Und bei Xbox kommt so eine Scheiße herum. Xbox
360?
Xbox One? Xbox X? Oder Series X? Welcher Vollidiot? Ah ne, dazu gab es noch die Xbox One X, glaube ich. Das war die. Ja.
Also Series X ist wirklich also ganz ehrlich, unter allen, also ich meine, ich bin kein Marketing-Experte, ne? Aber unter allen gefühlten Stichpunkten oder Konzepten oder Richtlinien oder Rahmenbedingungen, die du hast in dem Bereich, soll mir mal irgendjemand erklären, warum das schlau ist, die Xbox Series X zu nennen.
Ein Titel, also, der schon 2X hat, braucht kein drittes X. Es ist kein Porno.
Zum Glück, ja, ich weiß nicht, ob das am Ende relevant ist für den Kauf, vermutlich nicht, aber es ist wirklich der dümmste Name, den du in der Konsole geben kannst. Ja, auf jeden Fall haben die gesagt, im November 2020 fangen wir an, irgendwie die Xbox zu verkaufen, die neue. Ganz spannend, wie Sony jetzt darauf reagiert. Ansonsten, ja, wurde in den Comments heftig darüber gestritten, irgendwie. Ich habe ein paar Leute gerade in meinem Online-Bekanntenkreis, die sagen, ja, das Paket, was Xbox jetzt mit der neuen Generation schnürt, gerade weil sie versuchen, irgendwie um jeden Preis irgendwie da endlich mal aus dem Loch, was sie im Konsumbereich haben, weil sie immer mindestens zweiter Sieger sind, wenn nicht sogar dritter, da mal rauszukommen. Das heißt, sie hauen diesmal alles raus. Gerade dieser Game Pass, dieser Xbox Game Pass ist ja super attraktiv, wo du so für wenig Geld fast alle oder super viele Xbox Games zocken kannst. Sie haben auch ein paar interessante exklusive Titel, wie zum Beispiel Fable. Und ja, also es ist Peter Molyneux wird eigentlich jeder, der sich sogar ich irgendwie, der jetzt so in dem allgemeinen Gaming jetzt nicht so viel wissen hat, aber den kennt sogar ich, Black and White und so weiter. Und jetzt halt die Frage, welche Konsole nimmt man sich? Und wie gesagt, in meinem Bekanntenkreis haben einige gesagt, irgendwie, ja, ich gehe diesmal mit der Xbox, das Gesamtpaket ist super, Sony, ja, okay, die üblichen Titel interessieren mich nicht so. Von daher, aber das habe ich mehr gehört als in den letzten Konsolengenerationen. Von daher scheint Microsoft da einiges richtig zu machen. In den Comments sagen einige ja, oder einer sagt irgendwie die Xbox Show, die jetzt in der Woche war mit dem ganzen Announcement, wär ein totaler Flop. Aber fand ich jetzt nicht, muss ich sagen. Und gibt noch andere. Pucker schreibt hier zum Beispiel, Xbox auf jeden Fall deutlich consumerfreundlicher, echt beeindruckend, was der Game Pass bietet, ne? Die Konsole, ja, keiner, das tut sie halt auch nicht so viel. Die Xbox One war auch keine schlechte Konsole. Ich glaube, es geht eher so um das Gesamtpaket, was geschnürt wird. Von daher, ich glaube, dass die PS5 dieses Mal nicht diese ganz krasse irgendwie Alleinherrschaft bekommen wird, wie in den letzten Konsolengenerationen. Gerade im direkten Zweikampf mit Microsoft. Man darf gespannt sein und es wird auch Zeit, dass man die Konsole langsam mal vorbestellen kann, weil es juckt mir ja in den Finger. Also ich werde auf jeden Fall bei der PS5 bleiben. Allein schon wegen, keine Ahnung, Horizon Zero Dawn 2. Ich habe den ersten auch nicht mehr angespielt. Ich habe tierisch Bock drauf. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, weil ich auch nur, ich kenne nur die Videos und ich habe den ersten ja auch hier und ich muss auf jeden Fall noch bis Ende des Jahres durchzocken. Und ja, es gibt viele exklusive Titel, die mich bei Sony interessieren und sie haben halt auch so viele coole Sachen irgendwie exklusiv. Und ja, außer Fable ist jetzt nichts, wo ich bei Microsoft sagen würde, das würde ich gerne mir angucken. Und das Gute ist ja, dass die ganzen exklusiven Titel halt auch für Windows 10 rauskommen werden. Ne? Von daher, das ist halt, finde ich, ein strategischer Fehler. Weil, ne?
Was? Tatsächlich, weil tatsächlich.
Ja, wenn du Konsolen verkaufen willst, ist das ein strategischer Fehler.
Ja, aber will Microsoft nicht, aber man hat ja immer gesagt, auch sowieso schon, dass die Xbox auch noch nie so richtig Gewinn abgeworfen hat. Für Microsoft ist das halt ein
ja, aber weil sie immer nur zweiter Sieger waren, deshalb haben die
kaum Gewinn abgeworfen. Ich glaube, aber dann ganz ehrlich, wenn du dreimal in Folge irgendwie mit deiner Konsole keine Kohle verdienst, dann lässt du es einfach bleiben, anstatt es immer weiterzumachen. Es sei denn, du kriegst irgendwie einen anderen Vorteil. Und jetzt dieses, dass sie jetzt endlich mal auf den Trichter gekommen sind, oh, warte mal, wir haben ja noch so eine andere Konsole, nennt sich PC, auf der wir irgendwie zu 99% den Markt beherrschen. Macht es schon Sinn, das jetzt zu kombinieren und einfach zu sagen, wenn wir irgendwas
machen. Ja, aber eben weil sie 99% des Markts beherrschen und es ist ja nicht so, dass die Xbox-Spiele alle von Microsoft produziert werden. Also von daher, sie haben ja keinen direkten Vorteil dadurch, wenn jemand anders ein Spiel auf ihrer verkauft und man das auf Windows 10 zocken kann. Also ich bin da skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gar keinen Gewinn gemacht haben, weil irgendwie, warum sollten sie dann immer wieder eine neue Konsole rausbringen? Irgendwie
das rechnet sich halt. Das ist wie YouTube. YouTube hat ja über Jahre auch keinen Gewinn abgeworfen, aber irgendwie wird sich das schon rechnen für Googlen.
Garantiert.
Und genauso ist es halt auch bei der Xbox.
Irgendwie wird sich das rechnen, ja.
Genau, das sind halt dann Sachen, die man nicht unbedingt immer versteht, so von außen. Auf die ist einfach nur so ein Datenzugriff. Ja, das ist ja auch wertvoller als alles
andere. Aber wenn du angreifst und sagst, ich will jetzt mal Sony nicht vom Podest stoßen, aber zumindest mal irgendwie auf Augenhöhe sein oder in die Richtung mich bewegen, dann musst du all in gehen. Dann kannst du nicht, das ist so wie so ein Fallschirm ist das. Oder wie so ein Auffangnetz, was darunter liegt, so von wegen. Ja. Ihr könnt ja immer noch auf Windows 10 spielen, aber genau, ja, das, aber genau, nee, das nee. Eigentlich könnt ihr es nicht auf Windows 10 spielen, ja. Weil ich will meine Konsole verkaufen. Also es gibt exklusiv nur für die Xbox. Microsoft Sony macht es auch nicht anders. Also ich halte das für einen Fehler, ehrlich gesagt. Aber
ich will mich nicht, also ich kann mich sowieso nicht beschweren, weil ich würde mir keine Xbox holen. Ich habe auch keine PlayStation holen. Von daher, für mich ist das ideal. Ich habe super Bock auf das neue Fable. so unglaublich
Bock. Ich habe vor ein paar Tagen gehört, es soll irgendwie ein MMO sein, aber mittlerweile wurde schon dementiert wieder, ne?
Nee, ist wieder ein klassisches RPG. Es wird aber Multiplayer-Möglichkeiten geben, als RPG durchzuspielen. Und Fable 1 ist halt so eines meiner absoluten Lieblingsgames.
Hast du ein Fable für, ne? Das war Maris.
Das war Maris, ja. Und ich bin auch so super glücklich, dass die irgendwie gesagt haben, ja, Fable 2, 3 und so mit Schießpulver war ja ganz nett, aber wir machen es wieder wie Fable 1. Also ich habe so richtig, richtig Bock darauf. Und dass man mir dann gesagt hat, ja, du kannst auch auf dem Rechner spielen. Bin ich sofort dabei. Jetzt muss ich nur noch darauf hoffen, dass sie es auch vernünftig für Tastatur portieren und man die Kacke nicht mit dem Controller spielen muss. Ich bin absoluter Controller-Krüppel. Ich krieg mit dem Controller gar nichts hin. Der einzige Controller, mit dem ich umgehen kann, ist der N64-Controller.
Auch ein guter Controller.
Der beste. bis heute auch der einzige. Ich würde wahnsinnig gerne Dark Souls spielen, aber alle sagen mir, das Spiel musst du mit Controller spielen. Das ist sonst unmöglich. Und dann heißt es für mich, ja gut, dann spiel's halt nicht, weil mit Controller schaffe ich es auch nicht.
Dreist, was du hier abziehst. So, dann kommen wir zu der Sache Metranos. Ich wollte eigentlich nur einem verdienten Community-Mitglied einen Gefallen tun. Metranos ist schon super lange irgendwie in meiner Community. Damals beim Poker-Event war er schon mein Coach, super sympathischer Typ, sehr guter Kartenspieler, auch nachher ein sehr guter Hearthstone- und Gwent-Spieler. Und der hat sich jetzt ein bisschen selbstständig gemacht und vertreibt seine eigenen Produkte und hat die mir geschickt und ich fand das richtig cool. Irgendwie einmal so eine Backmatte und eine Teeaufbewahrungsbox, die super hochwertig ist, die super schön ist, aus Bambusholz. Ich wusste nicht, dass es Bambusholz ist, als ich ausgepackt habe. Es hat einen so wunderbaren Geruch, dieses Holz. Und es ist mal wieder ein Phänomen eingetreten, was ich ganz spannend finde. Das Ding hat 22 Comments. Und ich habe bestimmt noch mal 10, 15 nicht freigegeben, weil die Leute sich so unfassbar daneben benehmen. Und ich frage mich, woran das liegt. Ich frage mich, woher dieser, ich weiß nicht, ob es Neid das richtige Wort ist, aber woher diese Missgunst kommt. Ja. Da ist irgendein Typ, der sagt, okay, ich will mal was anderes probieren, ich vertreibe jetzt meine eigenen Produkte. Der sagt dann aber, und das ist seine eigene Wortwahl irgendwie, ja, natürlich gab es viele, die dann gesagt haben, ja, warum soll ich irgendwie 27 Euro für so eine Teeaufbewahrungsbox bezahlen, wenn die Konkurrenz doch billiger ist? Und das ist so typisch, das ist so typisch. Und dann zu sagen, ja, aber der nimmt doch nur China-Produkte. Also ihr müsst mal die Comments durchlesen. Es ist wirklich Popcorn und du fragst dich, was stimmt mit den Menschen nicht? Was stimmt denn mit denen nicht? Ja, die Konkurrenz wäre ja billiger. Ja, genau, die Konkurrenz ist billiger, weil die Konkurrenz halt China-Produkte sind. So, und er irgendwie investiert da und macht irgendwie, produziert ein eigenes, geiles, hochwertiges Produkt. Und nämlich wahrscheinlich unter genau diesen Gesichtspunkten, diese T-Boxen, wenn du dir, also zumindest hat es mir so erklärt, die T-Boxen, die er hatte irgendwie, und das wohl auch nicht nur seine Kritik, sondern die häufigste Kritik an diesen China-Produkten, ist halt irgendwie das Scharnier, irgendwie ist nicht hochwertig und geht als erstes kaputt und so weiter. Und er hat sich das genommen, jetzt wollen wir nur bei der T-Box bleiben, und das hat er hochwertig gemacht. Und er schreibt doch in den Comments, ja Leute, was wollt ihr mit eurem billig, billig, billig? Das ist ja genau der Punkt. Ich will ja nicht irgendwie mit dem Billigen mithalten und mit dem Scheiß, mit dem China-Crap, sondern ich will ja was Hochwertiges anbieten. Und das finde ich halt so spannend. Und ihm wird trotzdem, also das ist ja auch so ein, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Auf der einen Seite sagst du, ja, es ist teuer, so, 27 Produkte für eine hochwertige Teeaufbewahrungsbox ist zu teuer. Aber auf der anderen Seite wirfst du ihm vor, dass er China-Crap nimmt und das irgendwie, was weiß ich, dann zu überhöhten Preisen eigentlich. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Und ich frage mich, woher kommt diese Missgunst? Ich habe einfach nur einen Blogantrag gemacht, habe gesagt, das sind zwei Produkte, die hat mir den Mitteilung noch geschickt. Die Backmatte ist super geil. Super geil, das ist halt auch nicht so eine China-Billig-Scheiße irgendwie, die geht nicht kaputt, die läuft beim Waschen nicht ein, die ist noch so wie am ersten Tag. Meine Freundin backt super gerne irgendwie und benutzt die und ist begeistert davon. Jetzt schickt er mir in der Woche diese Teebox, die so hochwertig ist, wo man fast das Gefühl hat, dass er wirklich diese anderen Produkte evaluiert hat und gesagt hat, ja, was ist denn daran scheiße? Und ich mache jetzt meine eigene Teebox und mache genau diese Punkte besser. So, und ich schreibe nur einen Blogantrag drüber, wo keiner einen Nachteil durch hat. Ich habe niemanden beleidigt, es hat keiner in irgendeiner Weise einen Nachteil. Und es sind 22 Comments, zwei davon, ich glaube, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele, aber mindestens 80% dieser Comments sind, ja, toll irgendwie, hat er bei Alibaba bestellt und verkauft er dann irgendwie zu überholten Preisen. Per Ferndiagnose. Ohne das Produkt gesehen zu haben, in der Hand gehabt zu haben oder einen Vergleich gehabt zu haben. Und das war wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe, Alter, was stimmt denn mit den Menschen nicht? Oder was ist mit unserem Internet und unserer unserem Konditionskonzept aktuell falsch? Kannst du mir das erklären? Hast du das verfolgt?
Ich habe das verfolgt mit großem Interesse, weil das auch so. Ich habe eigentlich nur damit gerechnet, gleich kommen sie um die Ecke und sagen, nein, die T-Box von Metronos, die ist total scheiße. Du musst unbedingt die von Hersteller XY nehmen. Da schwöre ich und meine Generation seit 5 Generationen drauf irgendwie. Das fehlt eigentlich nur noch so, weil dann wären wir endgültig bei der Tesla-Geschichte angekommen. Von wegen, das ist voll billig verarbeitet, nimm das. Ja. Ich habe keine Ahnung, was mit den Leuten abging, auch wie schnell das ging. Also, ist eine T-Box. Ich bin jetzt kein Teetrinker, aber also wie emotional aufgeladen kann eine T-Box sein?
Geil ist auch der Typ, der sich über diverse Tippfehler in der Amazon-Beschreibung sich davon getriggert fühlt und das korrigiert hat und Metranos irgendwie gesagt hat, er soll es bitte bei ihm melden, damit er irgendwie damit er ihm das schicken kann. Weil Originalzitat, ihn fuchst das, dass da Rechtschreibfehler drin sind.
Ich hoffe einfach mal, es war ein bisschen flapsig formuliert und nett gemeint, weil er an sich hat er natürlich schon recht, dass so ein paar Rechtschreibfehler in der Beschreibung sind natürlich.
Ja, klar, aber es ist so, diese Comments sind so das perfekte Beispiel dafür, was heutzutage irgendwie im Internet abgeht und was da auch falsch läuft. Irgendwie, es ist alles dabei irgendwie, vom Rechtschreib-Nazi zu den irgendwie Ferndiagnose-Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben, wovon sie sprechen, aber bei Ferndiagnose genau gecheckt haben, dass er es irgendwie bei Alibaba bestellt hat und dann einfach irgendwie für einen teuren Preis reinstellt, wo man das Produkt nicht in der Hand hat, nicht gesehen hat. Ich habe ein Bild reingestellt. Es ist so spannend eigentlich.
Ich fand die Diskussion toll, weil dann irgendwer meinte so von wegen so, naja, also wenn man natürlich vernünftigen Tee holt, ist der schon in guten Boxen und irgendwer dann, Alter, ich hole mir billig Tee vom Aldi. Ich brauche so eine Box. Als ob Leute irgendwie in dieser Community massenhaft irgendwie sich Tee für 200 Euro kaufen, der wahrscheinlich noch in eine vergoldeten Schatulle kommt. Ich fand's sehr amüsant. Ich kann mir aber vorstellen, für Metronos war es garantiert nicht amüsant. Sondern
aber das Ding ist, ganz ehrlich, ne? Also auch da, ne? Er hat zum Beispiel da, wo die ganzen Asia-Boxen halt Plexiglas haben oder so ein Billigglas oder Plastik hat, der hat einfach erst einfach Glas drin. So, das meine ich halt mit diesem Hochwert oder dieses Scharnier. Es ist halt richtig, richtig edel und richtig schön. Und da mache ich einen Blog-Eintrag, wo ich das lobe und dann kommen 20 Comments, die einfach diese Box oder dieses sein Business runtermachen, ohne irgendeinen Grund. Ich verstehe es einfach nicht, was mit den Leuten nicht stimmt. Ich finde es unfassbar spannend.
Vor allem, ganz ehrlich, also der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber du hattest ja mal vor einer Weile, als ich meinen Blog aufgemacht habe, hattest ja auch irgendwie so eine News einfach nur über meinen Blog. Und da waren die Comments, waren sehr wenige Comments, das weiß ich nicht, aber es waren halt auch eher so negativ. Also die eine Hälfte war so ein bisschen so, ja, oh, jetzt verliert er gegen Kinky ja nicht mehr. Und die andere Hälfte, keine Ahnung, so, ja, Veganer interessiert mich nicht. Das hatte ich so abgespeichert, aber da dachte ich jetzt, ja, okay, es gibt halt Leute in der Community, die mich hassen, ist okay, habe ich kein Problem mit. Aber Metranos ist ja nun keine Reizfigur. Also, das ist ja niemand, wo jetzt irgendwer in den Comments sagt, boah, nee, den Metranos, den finde ich so kacke, das ist so ein Arschloch, weil der, keine Ahnung, das ist ja ein maximal neutraler, wenn nicht eher positives Community-Mitglied oder Team-Mitglied.
Naja, oder vor allen Dingen, ich habe auch schon gehört, ob es die übliche irgendwie gegen Stevino-Haltung ist. Einige Leute haben ja wirklich dieses, egal was ich sage, sie nehmen den Gegenpart ein. Das ist ja auch so ein Phänomen, ne? Wenn ich sage, ja, der Himmel ist blau, irgendwann gibt es garantiert Leute, die sagen, von wegen, Alter, ich bin da Experte und ich kann dir sagen, der Himmel ist grün. Und ich kann es auch beweisen, weil ich kenne mich damit aus. So, das heißt, ne, ich habe schon gedacht, ob es das ist vielleicht, weil ich ihn gelobt habe und gesagt habe, ich finde es cool, irgendwie sowas, so ein eigenes Biss hochzuziehen und seinen eigenen Traum zu leben, in Anführungsstrichen. Oder zumindest irgendwie so, ja, einfach zu sagen, ja, ich mache jetzt mal was irgendwie so. Wo ja die meisten nicht mal die Eier nicht in der Hose haben. Ne? Und dann, vielleicht habe ich das einfach zu sehr gelobt, dass sie dann irgendwelche Leute sich dann irgendwie angegriffen fühlen, weil sie irgendwie nicht die Eier in der Hose haben oder das deshalb kleinreden wollen, so von wegen, ja, so toll, was der gemacht hat, ist ja gar nicht so toll. Ich check's nicht.
So ein Bedrohungspotenzial, also so, gab so eine krude Art mal so ein Bedrohungsding irgendwie. Das kann ich mir sogar fast schon vorstellen. So eine Haltung hatte ich auch mal, als ich 12 war. Da fand ich auch alles kacke, was alle anderen gemacht haben. Hat dann aber aufgehört, als ich 13 wurde. Solltet ihr auch mal probieren. Ich war einfach nur wirklich, wie gesagt, für Metranos war es bestimmt nicht lustig, das war richtig fickerig und scheiße.
Geil ist auch, dass einer schrieb, ja, der hätte ja Bots beauftragt und irgendwie so massenhaft Fake-Bewertungen. Die Box hat 3 Bewertungen, 3. Mirtus hat mich noch geschrieben, hat gesagt, Krümmer, wenn du mir helfen willst, irgendwie, also bevor ich den Blogertrag geschrieben habe, und du die Box wirklich so geil findest, wie du gesagt hast, kannst du ja mal irgendwie eine positive Rezension schreiben. Das heißt, der fragt sogar mich, ob ich Rezensionen schreibe. Aber ja, ja, bei 3 Rezensionen natürlich alle gebottet, ne? Eingekauft, alle 3. Ja, also ganz ehrlich, also ich weiß gar nicht, ob das so außergewöhnlich ist oder ob das so, ich glaube, das ist ehrlich gesagt heute so Alltag. Genau so eine Reaktion, genau so. Ich versuche das halt immer auf meinem Blog irgendwie zu unterbinden, so dieses irgendwie, ja, mir ist, also ich sage immer, mir ist scheißegal, was so die Mechanismen im Internet sind und wie ihr euch woanders benehmen dürft. Auf meinem Blog gelten meine Regeln und da zieht ihr so eine Scheiße nicht ab. So, da war ich normalerweise so eine Kacke auch nicht frei. Ich habe auch wirklich viel nicht freigegeben. Wie gesagt, 10, 15 davon habe ich freigegeben, wo wirklich nur irgendwie Bullshit stand und wirklich auch persönliche Beleidigungen und also nicht nur Ferndiagnose, sondern oh, Frosch im Hals. Jetzt habe ich nichts zu trinken hier. Scheiße.
Kack ab.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
Ist bestimmt die T-Box schuld.
Ja, garantiert.
Verseucht hat sie dich. Ja, also jetzt mal ganz im Ernst, also wenn das jetzt einfach nur so dieses typische Ping gegen alles war, okay, aber wenn euch wirklich eine T-Box so sehr getriggert hat, dass ihr meint, da irgendwie Netron ausflamen zu müssen, Leute, ich sag das nicht oft, aber re-evaluiert euer Leben. Also, was? Gut, ich will nicht ausschließen, vielleicht haben wir auch einfach Leute, verdammt dicke T-Box-Experten in der Community, die
garantiert auf
einen Blick so eine T-Box wirklich analysieren können. Ich bin ja nun mal, wie gesagt, auch kein Teetrinker. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe die Box nicht in der Hand gehabt. Vielleicht ist sie ja wirklich nach irgendwelchen hochqualitativen Standards kacke. Will ich jetzt nicht ausschließen.
Aber, was man natürlich per Fan-Diagnose dann auch das Foto sofort erkennt.
Ja, irgendwer hat bestimmt einen Lehrstuhl an der Universität Bremen für Teeboxologie. Okay, es wird noch albern.
Fremdst du gerade Bremen, oder was? Wir gehen mal weiter. Ich glaube, Mitran hast du wahrscheinlich selber fuck it, wenigstens irgendwie habe ich jetzt ein paar Leute, die meine T-Box kennen.
Ja, ich hoffe übrigens, ganz ehrlich, wenn ihr Mitran das richtig zeigen wollt, dann bestellt die T-Box und dann macht ein YouTube-Video darauf auf eurem YouTube-Kanal, wie kacke diese T-Box ist. Dann zeigt ihr es ihm so richtig. Am besten macht das so wie die Amis oder die Araber und zündet das Ding an irgendwie.
Genau. Sie ist scheiße.
Ja.
Weil Svenio hat gesagt, sie ist gut.
Genau. Metron, das ist übrigens wirklich eine Arschloch, mir fällt gerade ein, er hat mich früher mal in einem Just Network WC3 FFA besiegt.
Ja, also, dieser Scheißkerl. Ansonsten gab es, wenn ich weitergehe, eine News, wo mir viele Community-Mitglieder Videos und so die These in den Raum geworfen. Ich glaube, einer ist sogar VW-Mitarbeiter, der in der Community ist. Der hatte auch Insider-Informationen, aber schrieb auch mal, er darf nicht so drüber reden. Aber der mir auf jeden Fall so ein paar Tests und ein paar Videos verlinkt hat. Und es geht darum, dass der neue VW, also der neue Elektro-VW, der ID3, geiler sein soll als das Tesla Modell 3. Es ist ja wie mit WoW und den WoW-Killern, die sind jetzt Polestar. In jedes neue E-Auto ist der Tesla-Killer. VW soll einige gute Features haben, der ID3. Aber wohl noch massive Softwareprobleme, aber keine Ahnung. Was man so hört, soll, musst du lachen, soll das ein ganz geiles Ding sein, aber das Problem ist, ich kann mir dieses Auto nicht kaufen, weil, also ein bisschen ist das Auge auch mit. Also, das Modell 3 ist mit Sicherheit nicht das schönste Auto und schon gar nicht das schönste Tesla-Auto. Aber der ID3 ist, eine fahrende Toilette. Von daher kommt er für mich einfach nicht in Frage. Aber 31 Leute haben darüber gestritten. Und ja, da war auch wieder alle Fraktionen dabei, über die wir vorhin schon geredet haben.
Ja, es ist einfach toll. Ich hoffe, es kommen noch ein paar mehr Firmen, die dicke E-Autos produzieren. Ich möchte da mehr Leute haben. Da können wir so richtig Fraktionswars machen.
Können wir E-Sports-Events machen irgendwie und dann Tesla-Fanboys gegen Tesla-Hater oder so.
Mach mal Your Mama-Fights.
Sehr gut. Logitechs neuer Stuhl. Habe ich das schon am Sonntag erwähnt? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Obwohl ich einen Tag später den Podcast gemacht habe. Ich weiß es nicht. Warte mal, ich guck mal rein.
Du hast ja keine Blogwoche gemacht. Du hast ja nur.
Das stimmt, aber es ist ja trotzdem ein großes Ding. Habe ich darüber gesprochen? Nee, habe ich nicht. Ja, Logitech hat einen neuen Stuhl, beziehungsweise eigentlich ist es nicht Logitech Stuhl, sondern eigentlich steht da so eine Designfirma dahinter. Die haben eigentlich den alten Stuhl genommen, irgendwie ihn in Logitech-Farben angemalt und gesagt, ja, hier, das ist Logitechs neuer Gaming-Stuhl. Die Firma heißt Herman Miller. Der Stuhl sieht schon echt futuristisch aus. Sieht aber nicht hochwertig aus. Irgendwie gefühlt sieht der einfach nach Plastik aus. Irgendwie ist jedes Teil Plastik. Ich habe ja auch einen sehr teuren Stuhl. Ich habe ja auch in dem Blogantrag die Geschichte erzählt. Jeder, ich habe sie auch schon öfter im Podcast erzählt. Jeder wird sie kennen. Ich hatte mal irgendwie massive Rückenprobleme. Also wirklich schlimm. Ich habe auch wirklich ein großes S in der Wirbelsäule. Mein Arzt früher hat, mein Gynäkologe, wie heißt der?
Orthopäde,
danke. Hat immer gesagt, ja, Krömer, kein Wunder irgendwie, wenn du leistungsmäßig Tennis spielst, dann das ist ganz typisch, dieses S. Kommt von Aufschlägen und wie man sich dabei verrenkt, das ist ganz normal. Und naja, also ich habe einen angeditschten Rücken immer. Und hatte mal wirklich massive Rückenschmerzen, habe dann alles ausgetauscht, habe mir eine geile Matratze gekauft und habe mir richtig Geld in die Hand genommen. Ich glaube, die Matratze damals hat irgendwie 1.000 Euro gekostet. Und der Stuhl hat 1.600. So, aber das Gute ist, danach waren meine Rückenschmerzen komplett weg. Das muss man sagen. Also gutes Lattenrost gekauft, gute Matratze gekauft und den Stuhl. Und den Stuhl habe ich heute noch. Und es kommt mir auch nichts anderes ins Haus. Der Stuhl, ich habe mich da sehr drüber geärgert, weil wenn du dir einen Stuhl für 1.600 Euro kaufst, dann möchtest du auch, dass da, ich will nicht sagen, eine Garantie drauf ist oder so, aber zumindest, dass es da irgendeinen vernünftigen Kundendienst gibt. So, und das versprechen die auch eigentlich. Mein Stuhl ist von, warte mal, ich kann hier eine Broschüre unter dem Stuhl hervorschieben, von Sky, also Sky wie der Fernseher, nur mit dem E dahinter, Sky-Hi und König Neurath. Also die haben die wohl auch zusammen gemacht. Das ist eigentlich eine geile Maschine und der gemütlichste und rückenschonendste Stuhl, den es gibt auf der Welt, der auch richtig auch unten noch so den unteren Bereich, wie nennt man das? Ja, auf jeden Fall. Ja, whatever. Auf jeden Fall stützt der und ist einfach der perfekte Stuhl. Und die Scheiße ist, der Stuhl, also ich habe jetzt schon mit Gaffertape und so repariert. Ich habe die angeschrieben und gesagt, Leute, meine Lehne irgendwie habe ich mit meinem spitzen Ellbogen irgendwie aufgeschlitzt. Die ist halt einfach kaputt, der Bezug. Dann habe ich die angeschrieben, Leute, kann ich euch das schicken? Ihr bezieht mir den neu oder schickt mir einen neuen? Und dann haben die mir zurückgeschrieben, nee, das ginge nicht, das würde sich nicht lohnen für sie, ich müsste einen neuen Stuhl kaufen. Und das hat mir dann gesagt, okay, Lehre Nummer 1, bei denen kaufst du nie wieder, auch wenn der Stuhl eigentlich total perfekt ist, aber es wird bestimmt noch andere gute Hersteller geben. Also es kann nicht sein, dass du 1.600 Euro für einen Stuhl ausgibst und die nicht mal die Lehne neu beziehen können. Also was ist das denn? Das ist ein absolutes Unding, finde ich. Also wenn du so ein Luxusprodukt anbietest, dann musst du auch vernünftigen Kundendienst bieten.
Also das heißt, es muss ja nicht mal umsonst sein. Also wärst du wahrscheinlich schon
bereit gewesen dafür. Nö, natürlich nicht umsonst. Das ist genau. Umsonst ist klar. Aber ich finde es eine Unverschämtheit, dass die ihre Lehne, vor allem die kannst du auch abnehmen einfach. Von daher, naja, und unten irgendwie habe ich auch irgendwie eine Schraube, die mal rausgefallen ist. Irgendwie, da habe ich auch Gaffertape. Also der sieht nicht mehr schön aus, ist aber einfach der perfekte Stuhl für mich. Von daher, ja, ich behalte ihn einfach, bis er wirklich komplett auseinanderfällt. Und dann gucke ich mir erstmal 10 Stühle an. Es ist auch so, dass diese Stühle von Take, ich weiß nicht, ob Take die mittlerweile übernommen hat, aber auf jeden Fall hatte der eine sehr enge Verbindung zu denen.
Genau. Ja, ich glaube, seine Frau oder Freundin war da, glaube ich, die Geschäftsführerin.
Genau, aber jemand anders gehörte das und Take hat mir als bei ihm was letztes Mal erzählt, dass er darüber nachdenkt, das Ding zu kaufen, die ganze Marke. Ich weiß nicht, ob es jetzt so weit gekommen ist, ich habe leider mit Dennis lange nicht mehr gesprochen. Die waren ja so nett, die haben uns ja 2 von den Dingen geschenkt fürs Studio. Und fürs Studio waren die immer richtig geil. Also auch die Jungs haben das immer geliebt, darin zu sitzen. Ich habe die dann auch am Ende verschenkt. Warte mal, ich habe da einen eingegeben und einen hat Dani gekriegt. Warte mal, hatte ich noch einen dritten gekriegt, den habe ich, glaube ich, Papa geschickt. Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube schon, weil. Also Papa war auf jeden Fall dabei, als du die ausgepackt hast, das weiß ich.
Genau, irgendwas war. Ich glaube, wir haben 3 gekriegt. 3 und einen habe ich bei mir erstmal gelassen, als Nebensitzstuhl für Nebenmoderation, genau, das weiß ich noch. Und die habe ich dann, glaube ich, Papa geschenkt, meine ich. Dann habe ich dann irgendwann mal auch gesagt, ja, okay, mein Stuhl fällt mal auseinander, probierst jetzt mal den, der ist ja auch geil, im Stuhl ist der auch gut. Das Ding ist, wenn du im Studio da während der Sendung 2-3 Stunden daran sitzt, das ist kein Problem. Aber wenn du so viel wie ich vom Rechner sitzt, dann ist das schon ein Problem. Das heißt, irgendwie so nach 2-3 Tagen habe ich das schon wieder gemerkt im Rücken. So, dann habe ich dann schnell wieder zurückgetauscht. Also selbst die geilen Take-Stühle, die irgendwie auch, was kosten die? Die kosten auch 400 Euro, glaube ich. Ja. Selbst die haben irgendwie meinen, sportinvaliden Bedürfnissen, wurden die nicht gerecht. Also wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, finde ich, da darf man nicht sparen. 1.600 Euro muss man natürlich nicht ausgeben, aber mir wurde der Stuhl damals von so vielen Leuten empfohlen, die da Ahnung von hatten. Unter anderem auch von einem Arzt, der gesagt hat, kauf dir den, hast du keine Rückenprobleme mehr. Und ja, Also jemand, der Rückenschmerzen hat, weiß, wie eklig das ist. Und es war jetzt, keine Ahnung, wenn man das mal so runterrechnet. Ich habe den gekauft 2007. 2007. Oder 2008, eins von beiden. Das heißt, 12 Jahre. So, das heißt, das ist pro Jahr ein bisschen mehr als 100 Euro. So. Jetzt überlegt mal, ne? Wenn man sich so einen Billigstuhl kauft, der kostet auch irgendwie 50 bis 100. Und da, den kaufst du öfter neu. So, von daher ist das eigentlich ein ganz gutes Ding, ne? Ich weiß nicht, was Edu damals auch gesagt hat. Digga, den wirst du so lange behalten und rechne das mal runter. Das ist nicht so viel, wie es jetzt klingt. Das ist also, das zahlst du halt quasi ab. Und du gehst zu den Billigstuhlen, hält das auch. Also, wie gesagt, ne, jetzt ist er natürlich, aber ja. Das ist ja nichts an dem Stuhl, sondern das ist ja das Polster, was dann irgendwie kaputt geht. Aber ich kann jedem nur raten, irgendwie, der so viel vom Rechner sitzt und so weiter wie ich, und das gibt, weiß ich, viel, verdammt viele da draußen, die das jetzt hören, spart nicht bei Matratzen, spart nicht bei Monitoren wegen den Augen. Die habe ich auch schon tausendmal erzählt, irgendwie mit Überseestärke damals nach München gegangen, dann immer an einem 14 Zoll Röhrenmonitor gearbeitet. Als ich aus München wieder da war, brauchte ich eine Brille. Also da, ne, Monitor ist genau dasselbe. Also das sind die drei Sachen, wo man nie sparen sollte. So.
Ich kann es mit dem Stuhl wirklich bestätigen. Ich hatte jahrelang so einen Mittelklasse IKEA-Stuhl, sag ich mal. Der war auch ganz toll, wie schon eine Schraube fehlte unten, das eine andere Schraube ist so ständig rausgefallen, sodass du auch immer so schön schräg auf dem Stuhl gesessen hast. Und ich hatte wirklich bestimmt so ein halbes Jahr lang einfach massiv, noch nicht mal Rückenschmerzen ging, aber wirklich einfach so Gesäßschmerzen, um jetzt etwas vulgär zu sein, wir haben einfach zwischenzeitlich wirklich mega krass die Eier wehgetan. Das war irgendein, an einem Tag war das so schlimm, ich musste mich in eine Schmerztablette reinwerfen, das ging gar nicht. Und
total einfach der Sack weh, ne?
Ja, es war wirklich, es geht jetzt doch retrospektiv natürlich lustig, aber das war wirklich nicht schön.
Aber ich finde das sehr lustig, ehrlich gesagt.
Ja,
also,
ja,
retrospektiv. So bin ich, ne?
Da war ich bei einem Kumpel und der hat immer gesagt, so ja, irgendwie bei ihm, was weiß ich, hat eine Sparkasse oder so, die haben irgendwie quasi eine neue Bestuhlung gemacht und haben einfach ihr altes Mobiliar rausgestellt und gesagt, wer Bock hat, kann mitnehmen. Und er hat sich da irgendwie dick erstmal drei Stühle eingepackt und hat gesagt, ja, ne, zwei brauche ich hier für mich, aber einen habe ich jetzt im Keller stehen. Ist auch ganz neu und so, ne? Wir sind in den Keller runter. Ich hab den Stuhl gesehen. Auch so ein totaler Billigstuhl eigentlich. So ein klassischer Bürostuhl halt. Ich hab mich da reingesetzt. Ich konnte nicht mehr aufstehen, weil das so eine Wohltat war.
Hast deine Eier gekühlt quasi da drin, ne?
Jetzt kein Scheiß. Ich hab mich da reingesetzt und ich war wirklich so, boah Junge, ich brauche jetzt erstmal einen Moment. Ich sitze gerade so gut, wie ich seit einem Jahr nicht mehr gesessen hab. Stuhl habe ich heute immer noch. Ist ein super geiles Ding.
Ja, das ist echt so, ne? Also bei Stühlen ist es halt so, wenn es einmal passt, dann will man auch nichts anderes, ne? Dann will man auch nichts anderes. Ist auch echt, ist echt so. Also ich sehe mich noch irgendwie 10 Jahre in dem Ding, ehrlich gesagt. Mal gucken, ich hoffe, der fällt nicht auseinander, aber ich bin da ganz optimistisch, weil das wirklich hochwertig ist. Ich kann da draußen wirklich nur jedem sagen, ihr Lieben, wenn ihr es euch leisten könnt, kauft euch nicht irgendwie eine Billigscheiße. Und vor allem, im Prinzip deckt sich das ja mit der Beinerser-Geschichte, kauft euch keinen Stuhl nach dem Design oder nach der Optik. Und wenn es irgendwie geht, also nicht, wenn es irgendwie geht, eigentlich muss man den vorher einmal Probe sitzen. Es geht, also deshalb würde ich mir auch dieses Logitech-Ding niemals bestellen. A, ist natürlich Ferndiagnose, heißt natürlich überhaupt nichts. Aber A, sieht der billig aus, ich sehe nur Plastik, also nicht hochwertig verarbeitet. Mein Stuhl hat irgendwie, was ist das, Chrom? Was ist das? Stahl? Keine Ahnung, also meiner hat größtenteils Metall. Und also wie gesagt, er sieht billig aus zumindest, finde ich. Wie er dann jetzt in der Praxis ist, weiß ich nicht. Cool ist, dass ich dann Mpox gemeldet habe, da werde ich ihn dort auch noch drauf ansprechen, dass er genau diesen Stuhl hat. Aber halt in der Hermann-Miller-Variante und also nur in anderen Farben. Und was schrieb er? Ich glaube, dass er schon 3 Reklamationsfälle hatte, wo erstmal irgendwie, wenn er reklamiert, erstmal wochenlang nichts passiert oder so, schrieb er. Warte mal, ich muss mal in den Post suchen. Finde ich jetzt nicht. Doch, da. Ich habe das Ding, nur nicht in Logitech-Farben. Habe gerade die 3. Reklamation laufen, dauert jedes Mal Wochen, bis da was passiert. Absolute Katastrophe für den Preis. Das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding. Wenn du so viel Geld für so ein Produkt ausgibst, weißt du, das ist bei diesen ganzen Luxusartikeln und auch den Luxusartikelherstellern, ist es einfach so, dass du da Lifestyle kaufst. Aber wenn ich ein Lifestyle-Produkt kaufe, dann will ich auch einen Lifestyle-Support dafür haben. Wenn die für so einen scheiß Kackstuhl 6.600 Euro haben, dann erwarte ich auch, dass wenn da was mit ist, dass sie sich darum kümmern. So, und wenn die das nicht können, dann kaufe ich die nicht. Ganz einfach. Deshalb, also was Mpox jetzt schreibt, würde ich mir den Stuhl schon deshalb nicht kaufen. Und so wie die mich jetzt mit meinem hier, Sky und Neurath, bla bla bla, wie heißen sie, Neurath, Das ist König Neurat, wie die sich supportmäßig um meinen Schuh gekümmert haben, kaufe ich da auch nicht wieder. Und wenn mein Schuh wirklich mal auseinanderfällt, dann werde ich einfach mir super viele Stühle schnappen, die Probe sitzen. Und dann bei einem anderen Anbieter gibt es garantiert auch. Also es gibt ja, glaube ich, da viele, die es auch spezialisiert haben.
So. Eigentlich, tatsächlich einmal sitzen reicht doch eigentlich nicht. Zum Beispiel diese Gaming-Stühle, wo ja dieses Maxnomic ja auch herkommt. Was ich immer wieder lese, ist halt dieses, so dieses, ja, ich habe mir das Ding gekauft und die ersten zwei Tage war das super unbequem, weil du einfach, diese Stühle zwingen dich ja dazu, gerade darauf zu sitzen.
Ja, genau.
Und wenn
genau.
du halt so ein Krüppelrücken bist, und das sind wir alle, ich kenne meine Pappenheimer.
Also du kennst also die Community, oder was willst du jetzt sagen hier?
Ja, Gott, ich bin der König. Ja. Es ist halt einfach so, aber man ist halt gewohnt, man sitzt halt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve vorm Rechner.
Ja.
Und wenn du natürlich dann gezwungen bist, gerade zu sitzen, die ersten zwei, drei Tage ist das unbequem as fuck. Und nach drei Tagen ersetzt der Stuhl deine Wirbelsäule und alles ist super.
Ja, aber das ist halt das Problem, wenn du einen kaufst und du setzt dich rein und dein erstes Gefühl ist super geil. Und wie gesagt, bei den Maxnomic-Dingern war das auch so im Studio. Wir haben den ja jahrelang gehabt im Studio und ich habe da immer gut drin gesessen. Aber es waren halt auch nur, wie gesagt, zwei, drei Stunden zur Sendung und dann war ich wieder an meinem Stuhl. Und als ich dann mal gesagt habe, okay, ich change den jetzt und wo ich mal jetzt mit denen, dann ist es was anderes. Es ist halt unheimlich schwer, da den richtigen Stuhl zu finden. Deshalb, man weiß es, man soll das echt zu schätzen wissen, wenn man einen Stuhl hat, irgendwie, wo man sich wohlfühlt, wo man keine Rückenschmerzen hat, wo alles tutti ist. So, und das nicht herschenken irgendwie. Also, das ist echt nicht leicht, da den perfekten Stuhl zu finden. Echt nicht.
Das ist leider wirklich so, ja. Aber du kannst ja auch meistens nicht einfach mal sagen, hey, ich hole mir das Ding mal für eine Woche Probe. Und dann, weil da sagen die meisten Hersteller ja auch, nee, machst du nicht.
Schade eigentlich. Ja gut, dann ist der Stuhl natürlich, sieht man da einen Arsch drauf oder weiß ich was. Ja, ansonsten, was habe ich noch zu erzählen? Guck grad noch mal, ja, USA mal noch Rechtsstaat, diese alte Diskussion irgendwie.
Nein, fertig.
Ja, ach, keine Ahnung, da ist das Gefühl, das ganze Land ist tief gespalten irgendwie, es gibt nur noch schwarz und weiß, nur rechts und links und ein Präsident, der ein Vollidiot ist. Aber auch da gibt es ja immer wieder Leute, die den verteidigen und der würde wenigstens seinem Kurs treu bleiben und die Medien stellen das falsch dar und der BLM-Mob irgendwie würde ja eh nur plündern und die würden ja nicht, also ja, ist und natürlich
man kriegt ja teilweise nicht mal mit, wie schlimm das teilweise ist. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, in einer Stadt, es musste irgendwie, da ist eine Miliz aufmarschiert mit Sturmgewehren. Die nennen sich irgendwie We Don't Fuck Around Coalition oder irgendwie sowas. Ist halt eine vor allem dunkelhäutige Miliz, die jetzt quasi sagt so, wir machen jetzt mal hier, ne?
Hm.
Und hieß es ja, die Polizei musste die stoppen, weil die waren kurz davor, mit einer bis an die Zähne bewaffneten rechtsextremen Miliz aufeinander zu knallen. Das heißt, wenn die Polizei da nicht mit Volleinsatz dazwischen gegangen wäre, wären da wahrscheinlich zwei schwer bewaffnete Gruppen aufeinander geprallt, mitten in so einer amerikanischen Innenstadt. Und ich möchte nochmal an Trumps großartige Worte aus dem Wahlkampf denken, shoot first, talk later. Die Wiese des Präsidenten. Die hätten sich wahrscheinlich schön gegenseitig zugeballert. Mit natürlich völlig legal gekauften Waffen, weil America.
Ja, das vielleicht sollte man die einfach, Leute, die so kaputt sind, einfach sich gegenseitig, also vielleicht sollte man einfach die Polizei sagen, macht ihr mal, wir gucken uns das an. Klingt jetzt ein bisschen fies und menschenverachtend, aber ja, das sind ja von beiden Seiten dann Vollidioten, so von daher. Das ist so wie die Hooligans irgendwie, die Bock haben, sich zu prügeln und sich irgendwie nach dem Spiel irgendwie an irgendeinem abgelegenen Platz treffen, um sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Lass sie halt, wenn sie Bock darauf haben.
Johann König hat mal, da ging es eigentlich um so Assi-TV, RTL und so weiter, gesagt, er guckt sich das immer eine Weile an und dann hat er immer das Gefühl, das müsste man alles mal sprengen. Und da muss er so eine Wiese drauf für 20 Jahre, einfach nur, damit sich das mal alles wieder so ein bisschen beruhigt. Und Arte filmt nur die Wiese. Aber tatsächlich, manchmal denke ich mir dasselbe über die USA. So, die müssen mal so 20 Jahre einfach voll Entspannung haben.
Ja, dann zum Schluss noch, sorry, dass ich jetzt übergehe, aber die Zeit drängt irgendwie von mein Insektenvernichter. Ich hatte es geschrieben. Wir wohnen neben einem Ponyhof, das dürft ihr mittlerweile wissen, und wir haben natürlich im Sommer immer Insektenprobleme. Nachdem ich jetzt das Wespennest erfolgreich umgesiedelt habe, und das meine ich überhaupt nicht sarkastisch, sondern die sind wirklich alle, die hatten keinen Bock mehr. Dieses Spray oder dieser Schaum ist halt nicht giftig für die, sondern das ist so irgendwie, als würdest du irgendeinen Typen auf den Tisch kacken. Der hat dann einfach keinen Bock mehr, da zu sitzen. Und die sind halt alle abgehauen und auch nie wiedergekommen. Das war, als ich das gesprüht habe, flogen sie einer nach dem anderen weg irgendwie. Und am Ende war ich, gleich ganz froh, weil, wie gesagt, Leo da auch immer rumläuft. ist ja klar auf deiner Terrasse. Aber wie, also wir sind, wie gesagt, am Ponyhof und da hast du natürlich ohne Ende Insekten, gerade Fliegen und so. Und ja, auch da wieder 100.000 Klugscheißer-Kommentare. Sachen wie, ja, da musst du irgendwie Insektengitter für vor deine Fenster machen. Ihr glaubt doch wohl nicht, irgendwie ihr Experten da draußen, dass ein Haus, was irgendwie 2 Meter von einem Ponyhof entfernt ist, dass die keine Insektengitter vor den Häusern, vor den Fenstern haben. Die sind hier schon in das Haus implementiert. Ja, also die sind hier quasi irgendwie richtig, richtig ins Fenster eingearbeitet. Ja, eingearbeitet nicht, du kannst das irgendwie unter Kraft anstrengen, kannst du die noch rausdrücken, aber der Adapter, wo du die reinschiebst, ist halt ins Fenster eingebaut. Also das ist wirklich, der Typ, dem das Haus gehört, ist halt Schreiner und der hat das wirklich sehr sinnvoll gemacht. Also wir haben vor allen Fenstern, haben wir Insektengitter, so, oder Fliegengitter oder wie man immer das nennt, da kommt eigentlich nichts durch. So, das Problem ist aber einfach, dass wir halt oft auf der Terrasse sind und da haben wir auch Fliegengitter, aber die, um da rauszukommen, kannst du die halt zur Seite schieben. Das ist wie so eine Tür, noch eine zusätzliche.
Die Türdisziplin muss halt stimmen, wenn du
Fliegengitter hast. Ja, aber die Stimme ist, die stimmt ja bei uns. Wir sind ja so genervt davon, dass wir irgendwie, dass die stimmt und die kommen trotzdem irgendwie rein und sei es mal, wenn du die Tür aufmachst und rausgehst, was ins Auto bringst und so weiter, sie kommen rein irgendwie. Du kannst es nicht verhindern, trotz Gitter und so und allem so. Das heißt, ja. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres, also Wespen hasse ich unfassbar doll. Am Wochenende war ich mit Leo bei uns in der Kirche, das ist ein schöner Pastorengarten-Park. Und da kann man so schön spielen irgendwie. Und dann haben wir uns da so mit so einer Mama und 2 Kindern angefreundet, waren ganz süß und einer so ein kleines bisschen älter als Leo und die haben dann so gespielt und es war so schön und dann haben sie mit ihrer Mama Verstecken gespielt und Leo hat dann mitgemacht und ich auch, es war total schön. Und dann ist da auch so ein Basketballkorb gewesen mit einer Treppe und am Rand der Treppe war ein Wespennest, haben wir dann später festgestellt und die haben so schön gespielt und waren alle so glücklich, bis dann das 4-jährige Mädchen zuerst irgendwie gestochen wurde von der Wespe und danach irgendwie der 2-jährige Junge, der so schlimm geweint hat. Ich meine, klar, uns tut ja im Wespenstich auch schon weh. Wie muss es dann irgendwie für so einen kleinen Wonneproppen sein? Der wurde dann schön irgendwie in die Seite gestochen. Ohne Grund, ohne dass sie irgendwie aggressiv waren. Und das ist halt so diese Kacke an Wespen irgendwie. Die stechen doch einfach, wenn sie mal Bock drauf haben.
Ja, vor allem halt, wenn du halt einfach in der Nähe vom Nest bist, ne? Da sind die ja nochmal extra aggressiv.
Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Also mich haben sie auch gestochen, irgendwie, als ich mit ihnen gekämpft habe auf der Terrasse. Aber da war ich halt auch irgendwie mit einer Fliegenklatsche unterwegs und ein bisschen aggressiv. Ich habe das verdient, diesen Stich so, weißt du. Aber die Kinder haben da gespielt, die haben nichts gemacht. Die waren nicht in irgendeiner Form aggressiv. Und die eine Wespe ist halt irgendwie dem Mädchen wirklich in die Hose oder unter das T-Shirt geflogen, wirklich, und hat dann zugestochen. Also ich war froh, dass es Leo nicht erwischt hat. Wir sind dann auch weggegangen und dann flog noch eine hinter uns her. Also ich hasse Wespen. Ich finde, die sind so destruktiv. Ich verstehe auch nicht, warum bestimmte Arten irgendwie unter Naturschutz stehen. Die machen ja nichts, also zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Wenn man dann so mal bei YouTube guckt, dann steht da, ja, die sind total wichtig, weil die viele Insekten töten und verhindern, dass es so eine Insektenplage gibt. Ich hasse die trotzdem. Ich hasse die einfach. Wespen sind scheiße, die machen einfach nichts Sinnvolles. Ich würde nie eine Biene töten, nie. So. Egal. Ja, und Mücken ist das Zweite. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du müde bist und schlafen willst und dieses fiese Brummen neben deinem Ohr hörst. Und die sind ja so aufdringlich und penetrant. Also Mücken braucht wirklich gar keiner. Mücken und Bremsen sind da furchtbar. Naja, und ich habe mir halt einen elektrischen Insektenvernichter gekauft. Ihr kennt das Spiel irgendwie. Ganz tolles, hypnotisches Licht, wo die alle reinfliegen sollen. Okay, ich habe gelernt, hätte ich auch dran denken können, dass Mücken darauf überhaupt nicht anspringen, weil die werden durch CO2 oder durch oder durch Gerüche angelockt, ne? Die haben ja Bock auf Blut, ist ja klar. Also die fliegen da sowieso schon mal gar nicht rein in das Licht. Was mich aber sehr überrascht hat, weil wir natürlich gerade wegen der ganzen Pferdekacke, die hier rumliegt, im Umfeld natürlich immer eine Fliegenplage haben im Sommer, dass die Fliegen da überhaupt nicht reinfliegen. Und das finde ich in der Tat sehr seltsam, weil Fliegen nerven ja auch. Fliegen sind nicht so nervig wie Mücken, aber unsere Fliegen hier sind auch irgendwie militant und die, fliegen dann einem auch einmal ins Gesicht. Du kennst das, fliegen einem ins Gesicht, du schläfst noch, fliegen ins Gesicht, bleiben da sitzen, krabbeln dann, du schlägst und dann fliegen sie eine Minute wieder in die Luft und dann fliegen sie wieder auf dein Gesicht. Die können genauso nervig sein. Von daher hätte ich die auch gerne aus dem Weg geräumt. Aber auch die fliegen in dieses Licht nicht rein. Und ich weiß nicht warum. Und das Einzige, was da reinfliegt, sind irgendwie diese Obstfliegen. Davon ist das voll. Aber die stürmen, die sind mir scheißegal. Von daher, ich habe extra was Höherwertiges genommen, was ich habe extra mir die Rezensionen durchgelesen. Wer hat die positivsten Rezensionen? Wer hat die meisten positiven? Was ist nicht irgendwie so ein China-Billig-Scheiß? Am Ende war es doch irgendwie ein China-Produkt. Aber ich weiß es nicht, ob, also das Produkt sieht halt hochwertig aus. Es ist ein tolles Licht, es ist super stylisch vom Design her. Aber es funktioniert halt einfach nicht. So, und ja, jetzt gab es eine Menge andere Hinweise irgendwie. Man soll sich diese widerlichen, ekligen Klebedinger da aufhängen, wo die Mücken, wo die, die Fliegen reinfliegen. Klappt auch nicht. Aber viele schrieben, es klappt. Ich habe mir dann irgendwie ein anderes Community-Mitglied genommen. Der hat so einen Verstäuber mir empfohlen, der funktionieren soll. Habe ich mir den bestellt, irgendwie für 7 € oder so. Und als er ankam, habe ich dann reingedingst irgendwie. Und dann habe ich da in dem Blogantrag geschrieben, ja, ich habe mir jetzt das und das Ding gekauft, wo mich dann irgendwie mehrere Leute, unter anderem Mediziner in der Community, anschrieben und sagen, bist du völlig wahnsinnig, Krömer, du weißt schon, dass da ein Nervengift drin ist, ne? Das war eine relativ unbedenkliche Dosierung. Aber, Alter, ne? Wollte ich gerade sagen, du hast da ein Baby, Alter, sieh zu, dass du das entfernst. Ich habe es am selben Abend rausgedingst, zugemacht und weggeschmissen. Also, nee. Da trage ich lieber die Mücken und Wespen, als ich da meinem Sohn so einer Scheiße. Also ich wusste nicht, dass da Nervengift drin ist. Ich habe gedacht, da ist irgendwas drin, was für Menschen total unbedingt ist. Und, ja, also wieder was gelernt, ihr Lieben. Profitiert von meinen Erfahrungen irgendwie oder meinem Versagen, kann man ja gar nicht sagen, weil ich probiere ja auch aus, woher soll ich das denn wissen, dass das mit dem Licht nicht funktioniert. Es gibt natürlich wieder eine Menge Klugscheiße, die sagen, ja, habe ich dir doch gleich gesagt. Ja, Digga, irgendwie bei 50 Comments irgendwie weiß ich sofort, dass du die Wahrheit sprichst, weil du so Erfahrung hast. Also das Licht funktioniert, ich weiß nicht, ob jedes Licht nicht funktioniert, auf jeden Fall das, was ich gekauft habe, funktioniert nicht und diese Sprühdinger würde ich auch irgendwie nicht unbedingt benutzen. Bleibt nicht viel, ne? Es bleibt nicht viel. Also nach wie vor habe ich eine gute alte Fliegenklatsche und töte die einzeln. So, was anderes bleibt nicht. Lernt aus meinen Fehlern, ihr Lieben, vielleicht habt ihr manchmal auch.
Für Fliegen gibt's, aber das Problem sind ja eher die Mücken als die Fliegen.
Eigentlich beides.
Für Fliegen gibt's, ich weiß nicht, wie sich das nennt, das ist so ein Apparat, wo im Endeffekt ist es eine Schale, da ist halt irgendeine Substanz drin, die Fliegen anzieht, irgendwie Zucker wahrscheinlich, ja. Und auf dieser Schale ist halt so ein Drehteil. Das dreht sich einfach die ganze Zeit. Aber das ist dann irgendwie technisch so clever gemacht, dass es quasi sich über die Fliege drüber dreht. Aber so, dass die, also irgendwie schaffen die es halt, dass die Fliege davon nicht angezogen wird oder dass sie es nicht bemerkt. Und wenn das Ding einmal über die Fliege drüber ist, ist die Fliege da drin gefangen und kommt nicht mehr raus. Und das dreht sich so einfach die ganze Zeit weiter. Das soll wohl ganz
gut funktionieren. Und dann soll ich die Fliege wieder freilassen oder was ist der Plan?
Kannst auch da drin verhungern lassen und drauf geschissen, aber. Wenn irgendwann ist das Ding halt voll mit 20 Fliegen und dann lässt es einmal aus, machst es
wieder hin. Ich habe nie gehört, ehrlich gesagt. Spannend, ja.
Ich habe es auch noch nie in der Hand gehabt. Ich habe es nur ein, zwei Mal irgendwie im Internet gesehen. Das soll wohl technisch gesehen ganz gut funktionieren. Das ist natürlich eigentlich komplett unbedenklich.
Ja, ich müsste mal ein Video machen, wo ich so Fliegenmaßnahmen teste, ganz ehrlich. Auch das, es gibt ja die verrücktesten Sachen, sich selber eincremen mit irgendwas, was unheimlich stinkt oder beziehungsweise so Antifliegen. Das habe ich alles schon mal irgendwann in meinem Leben probiert. Antimücken meine ich. Funktioniert alles nicht. Es funktioniert alles nicht. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist, das habe ich damals gemacht, wenn du wirklich so ein dein Bett in so ein Mücken beziehungsweise in so ein ja ganz engspuriges ja,
kenn ich.
Aber das ist, sieht halt scheiße aus, super unbequem, weil du immer wieder dich da reinmogeln musst. Ich schlaf in den Dingen auch nicht gut. Es ist alles scheiße. Es muss doch irgendwas geben. Und jemand schrieb in den Comments irgendwas von ätherischen Ölen und so weiter. Ach Diggi, ey, ich habe alles ausprobiert, als würden da jetzt ätherische Öle helfen irgendwie. Also falls irgendjemand da irgendwas hat, Geheimtipp, irgendwas, was seiner Meinung nach funktioniert, was nicht gerade irgendwie Nervengift enthält, ich bin dafür Tipps dankbar irgendwie. Und ja, diese Aufklebedinger für Fliegen da hinzuzufügen, finde ich super unästhetisch. Ist auch nicht so geil.
Also ich habe schon Jahre her, dass ich die gesehen habe, aber ich weiß von früher, hatte ich schon mal erzählt, ich habe in meiner Kindheit war ich in Ostfriesland, halt auch Land, das heißt viele Fliegen und so. Meine Großeltern waren da auch immer im Kampf mit den Fliegen, unter anderem auch so ein Bettzelt quasi da aufgehangen. Super, fühlt sich wie in den Tropen drunter. Genau, und diese Streifen, die funktionieren dann irgendwie 2 Tage und dann ist der Stoff da drauf weg und die Fliegen krabbeln lustig drüber. Wenn du Glück hast, bleiben sie noch dran kleben.
Und sieht trotzdem noch eklig aus, ja.
Also im Endeffekt kannst du die Streifen alle 2 Tage wegmachen und neu draufkleben. Ich glaube, so billig sind die auch nicht. Also bringt auch nichts.
Okay. Ja, vielleicht hat irgendjemand irgendeinen Zauberer und irgendwie einen geilen Zauber für mich. Ihr wisst ja, ich bin ja Stevino der Zauberer.
Spinnen würden wahrscheinlich helfen.
Ach ja, genau. Ja, hier unten habe ich die eine oder andere. Sehr gut.
Einfach in jede Ecke eine Spinne setzen.
Ja, Spinnen züchten ist doch eine geile Idee. Ich muss hier dringend mal aufräumen, sehe ich gerade. Das ist echt aus wie Sau. Ich muss hier dringend mal putzen. Banzer, wir machen Schluss für heute. Wir sind doch wieder bei 1,40, weil du einfach deine Fresse nicht halten kannst.
Das ist richtig. Ich muss ja über die von meinen schmerzenden Eiern noch reden.
Ja, genau. So nenne ich den Podcast auch. Balnasas Eier. Schmerzen. Schmerzten. Okay, das ist ein guter, das ist doch ein guter Titel. Hashtag Balnasas Eier.
Okay. Ach, stimmt. Eine Kleinigkeit noch.
Ja.
Ich bin ja immer noch mad auf dich, ne?
Ja.
Hast du am Freitag original einfach den besten Gildennamen für die SW-Torgilde von mir überlesen? Ich war so pissed auf dich.
Welchen? Ich glaube, ich habe dich nicht überlesen, der war einfach nur scheiße.
Warum habt ihr eure Empire-Seite Gilde nicht einfach Order 69 genannt?
Ja, habe ich gelesen, fand ich nicht lustig.
Sogar Kasu hat mir gesagt, der wäre gut gewesen. Also da muss er.
Nee, fand ich nicht so gut. Habe ich gelesen, habe ich nicht überlesen. Fand ich nicht so gut. Ich fand Jedil das geiler.
Sag ich dir nur.
Ja. So, ihr Lieben, okay. Wir machen Schluss für heute. Wir sehen uns, ihr Lieben. Ich bin so müde, ich muss auf den Podcast schneiden und einstellen. Das heißt, ich werde es heute nicht mehr schaffen, den Vlog zu schneiden. Aber ja, morgen werde ich es auch nicht schaffen, weil morgen ist Stream. Und Donnerstag werde ich es auch nicht schaffen, weil Donnerstag ist Podcast mit Mpox. Dann muss ich den einfach auf der Arbeit schneiden. Es hilft ja nichts. Ich denke drüber nach, wie ich das mache. Ihr Lieben, es soll nicht euer Problem sein. Sorry, wenn das ein paar Tag länger dauert. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich habe halt jeden Tag irgendwas für euch. Ne? Es ist ja nicht so, dass irgendwas davon privat wäre. Ne? Podcast, Stream abends. So. Und ja, vielleicht Freitagnacht. Ach, keine Ahnung. Ihr Lieben, ich werde irgendwie die Möglichkeit finden, das zu schneiden.
It's done when it's done.
Und ja, also, danke Balnasar für den netten Podcast wieder, unsere Schnackerei hier. Liebe Community, danke, dass ihr reingehört habt. Wir sehen uns morgen Abend zum Stream oder Sonntag zum Podcast mit Mpox. Wird sich lohnen, wird bestimmt nerdig und technisch. Und ja, ansonsten svene.de. Vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank, Balnasar. Schönen Abend euch allen, beziehungsweise Tag euch allen. Und macht's gut, bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.
Ciao.